Hey Leute, das ist The Definition, der Podcast für Hip-Hop-Gourmets. Mein Name ist Marius, Samo ist auch am Start. Let's go!
Samo, was geht, mein Lieber?
Ja, grüß dich. Alles gut soweit eigentlich. Ich bin, ich habe Bock. Ne? Ich bin gehypt sozusagen auf die Folge. Und ich bin sowieso positiv gestimmt, denn, das muss ich jetzt kurz erzählen, ich habe was geschafft zur Abwechslung mal, was in dem Bereich nicht oft vorkommt. Du kannst dir wahrscheinlich schon denken, worum es geht. Ich habe es auch schon mal angekündigt. Ich bin ja so ein Playlist-Nerd, also jemand, der sich selber Playlists zusammenbastelt und dann irgendwie durchackert. Ja, und nie fertig wird und so. Aber ich habe es einmal in meinem Leben geschafft, tatsächlich fertig zu werden mit der Playlist. Und das finde ich, es ist ein erhebendes Gefühl. Weil ich habe die wirklich durchgearbeitet und dann gelöscht. Weil dann habe ich alles aussortiert. Das ist richtig, richtig gut. Ich habe mir mein persönliches Projekt vorgenommen, in 2022er US-Hip-Hop, also A, wieder richtig reinzukommen. Und B, so die besten Alben für mich rauszufinden, die ich dann auch öfters mal so in der Rotation laufen lassen will. Und was ich dann also gemacht habe, war, ich bin auf Pitchfork und Hip Hop DX und so weiter und so fort. Es ist sogar der Guardian und New York Times und ich weiß nicht was. Da gibt es dann immer zum Ende vom Jahr die besten 50 Alben des Jahres oder die besten 10 Alben oder teilweise, das war ganz schlimm, die besten 150 Alben des Jahres. Und ich bin halt alle durchgegangen tatsächlich und habe geguckt, okay, was könnte so in mein Beuteschema reinpassen, habe die dann alle in eine riesen Playlist reingeschmissen und dann hatte die am Ende, lass mich lügen, 5000 Songs. Dann habe ich schon ewig rumgekürzt. Ja, das war total easy. Habe dann immer versucht, okay, ich muss irgendwie kürzen, also alle Tracks raus, die unter 1,30 sind, das ist wahrscheinlich irgendwie nichts, was man hören muss, alles was Git, Interlude heißt, Instrumentals und so weiter. Dann blieben halt immer noch 4000 irgendwas übrig und dann habe ich die halt knüppelhart durchgeoxt beim Autofahren, beim ins Bett gehen und so weiter. Und immer, ich mache es immer so, immer wenn ich was geil finde, vergebe ich ein Herzchen auf Spotify. Das ist ja das Faven sozusagen mit Herzchen. Und dann halt direkt weiter. Also es ist echt harte Arbeit und die dann wieder in der Sammelliste und so weiter. Auf jeden Fall, jetzt habe ich alle durch und habe mir tatsächlich eine Liste gemacht mit den besten Alben, also für mich besten Alben aus 2022 und bin echt ein bisschen stolz, weil normalerweise ist ja mal so, ich mache es alphabetisch durch, komme dann irgendwie bis Buchstabe E, dann fällt mir was anderes ein, dann schmeiße ich es in eine andere Liste, dann fange ich wieder von vorne an, dann komme ich bis Buchstabe B, weil die Liste noch länger wird und so weiter. Und jetzt habe ich mal das ganze Alphabet durchgekriegt und ich bin, also es ist, als hätte man mich aufgeputscht.
Ja, ich finde das auch gut, dass du das hier heute mit uns teilst. Also ich weiß es ja schon, aber jetzt wissen auch unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, dass du eigentlich kein Hip-Hop-Nerd bist, sondern schon Hip-Hop-Autist. Also ich bekomme das ja so von dir mit, aber dass du einfach auch auf die Gefahr hin, da haben wir ja schon in den ersten Folgen darüber gesprochen, dass wir jetzt nicht zwingend die Riesenfans der aktuellsten Musik sind, dass du dir das dann trotzdem angetan hast, beziehungsweise dich da durchgewühlt hast. Also mein tiefsten Respekt, keine Ahnung, wann ich sowas mal das nächste Mal schaffen würde, wahrscheinlich auch, wenn mein Kleiner so alt ist wie deiner, also so in 5, 6 Jahren vielleicht mache ich sowas dann auch mal.
Vielleicht wird es dann gehen, ja. Das ist, also ich meine, sowas wie, was weiß ich, Lil Uzi Vert oder so, habe ich halt erst gar nicht rein, weil da weiß ich ja, dass mir nicht gefällt. Aber es gibt halt trotzdem auch 2022 halt unfassbar viel geile Sachen. Aber man muss sie halt so ein bisschen, oder mir geht es zumindest so, ich muss einfach mehr filtern und mehr aussuchen und nicht irgendwie blind was anklicken und denke mir dann geil, sondern da muss ich halt mehr suchen. Und das Schlimme ist, jetzt bin ich ja durch, aber frag mich nicht, ich weiß gar nicht, wo ich drüber gestolpert bin, aber ich habe eine Playlist gefunden, 90s Underground Classics. Und da dachte ich mir so, geil, okay, muss ich mal durchhören. Dann habe ich gedacht, naja, aber wenn es eine Playlist gibt, dann gibt es bestimmt auch mehr. Und wenn es mehr gibt, dann entgehen mir ja Dinge. Und dann habe ich halt direkt gesucht nach 90s Underground Rare and Unreleased Tracks und so weiter. Und da gab es halt, ich weiß nicht, 10, naja, werden mehr gewesen, 25 Playlists vielleicht sowas, dann habe ich die alle ineinander geschmissen und dann waren die halt bei 8000 Songs, dann ist mir fast der Kopf geplatzt. Also ich habe es jetzt runter reduziert auf 4300 und das ist jetzt das nächste Projekt. Also jetzt ist halt 2022 durch, jetzt ist 90s Underground und irgendwo dämmert noch so eine riesige Deutschrap oder nicht Deutschrap, deutscher Hip-Hop ja, Underground ist da vielleicht der falsche Begriff, aber halt so, weißt du, so Classic-Hip-Hop-Dings. Liste, die muss ich auch noch irgendwann durchmachen. Also es, die Arbeit wird nicht weniger.
Sag ja, so. Also vielleicht für euch da draußen, die ja auch aus Würzburg und Umgebung kommt, wenn ihr in den nächsten Jahren irgendwann mal einen nackten Mann auf dem Kirchturm stehen seht, der dann Gangsta's Paradise vor sich hin singt und ein bisschen irre guckt, das ist dann einfach Sabo, weil Sabo jeden Rap-Track seit 1988 gehört hat. Ja, zumindest reingeskippt, aber nee, auf jeden Fall krass. Finde ich auch super cool. Und ja, wir werden uns heute aber nicht mit 2022 beschäftigen. Das haben wir ja schon angekündigt. Wir machen eine kleine Zeitreise, nicht ganz so weit wie letztes Mal, sondern in meine praktisch Hip-Hop-Jugend, Anfangszeit ins Jahr 2004. Da war ich 13 und da kam raus, wie schon letztes Mal angekündigt, Kamikaze von Twista. Ja, also Kamikaze von Twista, ich würde mal sagen, einer der unbekannteren Klassiker, in Anführungszeichen, wenn es denn einer ist, da glaube ich, müssen wir heute noch drüber diskutieren.
Ich glaube auch.
Ich sage mal so, Kamikaze sage ich schon, nein, das Album selber ist natürlich relativ bekannt, ne, das ist schon, also vor allen Dingen von, wenn man es mit Twistas, also restlicher Diskografie vergleicht, schon sehr herausstechend. Was ich krass fand, war, als wir jetzt nochmal tiefer da reingegangen sind in die Thematik, mir war nicht so richtig klar, dass Twista bei dem Album schon Anfang 30 war und eigentlich auch schon seit Anfang der 90er in der Hip-Hop-Szene wirklich aktiv war. Ja. Denn so richtig krass erfolgreich war er ja vorher nicht. Ne?
Das kann man nicht gerade behaupten. Also er hatte ja schon 4 Alben vorher tatsächlich. Eins war ja so ein Posse-Album, wenn man so will, mit den Speed-Mobsters. Übrigens ein ziemlich geiler Name.
Ja, auf jeden Fall.
Also, ja. Aber ich habe auch nicht so viel von ihm mitgekriegt. Was ich tatsächlich mitgekriegt habe, war, dass er halt auf zahlreichen Features dann vertreten war, so, weiß gar nicht, so ab 2000 rum gefühlt. Und da hat man sich mal gedacht, okay, wer ist eigentlich der Dude, der so schnell rappen kann? Aber dass da vorher noch mehr drin steckte, war mir auf, ehrlich gesagt, ist an mir vorbeigegangen. Vielleicht habe ich mal von Adrenaline Rush das Cover gesehen, das kam mir dann irgendwie bekannt vor, aber das war es dann auch schon.
Genau, ja, und deswegen, also aktuell ist ja Quatsch, noch die damalige Situation natürlich dann irgendwie auch krass, ne? Also vielleicht kurz zur Info da draußen, das Album war super erfolgreich, also war auf Platz 1 der Billboard-Charts, ist Gold zumindest gegangen, ich weiß nicht, ob es auch Platin irgendwo gegangen ist.
Nee, Platin,
ist.
Ja,
Platin. Platin sogar, ne, genau, also war ein krass erfolgreiches Album. Und das hat halt wirklich, war halt wirklich krass im Vergleich zu dem, was er vorher gemacht hat. Weil wie gesagt, es war A, super unbekannt und es war halt auch super unerfolgreich, was er vorher gemacht hat. Denn ich sag mal, dass wir jetzt einen Rapper vielleicht nicht kennen, ganz ehrlich, wir sitzen in Deutschland, ne? Und das war irgendwie Anfang der 90er, Mitte der 90er. Mir sind auch schon Leute durchgegangen, die durchaus berühmt waren damals. Aber Twista war auch in den USA bis dato nicht wirklich auf der ganz großen Bühne präsent. Und dementsprechend eigentlich ja super überraschend, dass dann irgendwie so ein Album dann mit Anfang 30 dann einfach so durchstartet. Wie betrachtest du das, wenn ich dich jetzt mal so direkt fragen darf bei dem Album, wenn man sich so die Situation anguckt? Du hast es gesagt, Anfang der 2000er ist es so ein bisschen als Feature-Gast dann, sag ich mal, in Erscheinung getreten, aber dann, dass er dann jetzt sozusagen so ein Bestseller-Album dann da irgendwie produziert. Wo siehst du da die Hintergründe?
Ja, es ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Ich meine, man muss ja sagen, es war Platin ein Jahr vor dem Start von YouTube, ne? Also, dass heute jetzt irgendwie jemand bei YouTube oder Soundcloud oder so steil geht plötzlich und keiner weiß so richtig, woher es kam, das sind wir mittlerweile gewöhnt. Aber damals war das eigentlich nicht so. Und ich weiß gar nicht, wie ich sagen kann. Es wirkt auf mich schon so ein bisschen, also es schleicht sich der Eindruck ein, sagen wir es mal so, ja, dass er auf zahlreichen Features natürlich vertreten war. Und was ich dann gelesen habe, war, dass Dame Dash, also der, ich weiß gar nicht, was ist sein Titel, Präsident oder irgendwie Chefboss oder wie auch immer, halt von Rockefeller Records.
Der Kapitän,
ja. Genau. Der Kapitän von Rockefeller hat irgendwie so ein bisschen einen Narren an ihm gefressen und wollte ihn ja unbedingt zu Rockefeller locken. Und er hat sich halt so ein bisschen geziert, ne, und wollte nicht so richtig. Und sein Label Atlantic wollte ihn dann halten, hat ihn dann auch gehalten. Und da ist schon mal die Frage, warum waren die eigentlich so confident, irgendwie so nach dem Output, der halt davor kam. Und es wirkt irgendwie so für mich, als hätte irgendjemand dann so ein bisschen den Trigger gezogen, hat gesagt, okay, wir machen jetzt hier mal, wir starten hier so richtig krass durch. Wir hauen alles auf das Album, was es irgendwie erfolgreich macht. Wir machen Marktforschung von vorn bis hinten und gucken irgendwie, was ist erfolgreich, welcher Sound kommt an, welche Feature-Gäste braucht's, womit kommen wir in die Charts, womit können wir Singles produzieren, und das wird dann einfach durchgeprügelt. Und ich glaube, so ein bisschen so in die Richtung war es auch.
Ja, also es zeichnet sich schon ab, wenn man einfach seine sonstige Diskografie sieht, denn er ist ja auch nicht dann damit super berühmt geworden und war dann für immer an der Top-Spitze der Rap-Charts irgendwie seitdem. Nee. Sondern das Album danach ist auch nochmal Gold gegangen, glaube ich, und danach wurde es ganz schnell ganz, ganz ruhig. Und man muss natürlich sagen, das war damals eine Zeit, ne, Anfang der 2000er, 2004 war ja schon eine Blütezeit, sag ich mal, im amerikanischen Hip-Hop, zumindest was die kommerzielle oder den kommerziellen Erfolg und auch die Wirkung auf den Mainstream, sag ich mal, anging. Ne? Also ja. Das war ja die absolute High-End-Zeit von 50 Cent, von Eminem, von Snoop Dogg damals auch. Ich glaube, Drop It Like It's Hot ist auch von 2004. Das habe ich ja schon mal gesagt, das erste Snoop Dogg-Lied, was ich kannte. Ein bisschen peinlich im Nachhinein. Ganz deep. Ja, halt dann, ne? Ein Kanye war da, der ist ja auch auf dem Album sehr, sehr, ja, wie sagt man, prominent vertreten. Ja. Genau, ne? Es hat ja auch damit produziert. Es gab Jay-Z, ne? So, das war ja auch so die Zeit, in der ich mit Hip-Hop in Kontakt gekommen bin, und da war Hip-Hop einfach MTV. Mhm. Na, also das muss man ja schon irgendwie sehen, und dann finde ich es nochmal krasser irgendwie, dass da jetzt so ein Album, sag ich mal, entsteht, einfach weil damals gab es halt einfach unfassbar viele, die es versucht haben, aber es hat ja auch bei voll vielen nicht geklappt. Also du musstest ja wirklich gegen eine krasse Kultur auch ankämpfen, sag ich mal, insofern, weil wenn du halt ein 50 hast, ne, natürlich, das war dann immer, ich wusste das damals, war es immer so, wenn jemand dann so ähnlich war wie er, dann war das so, ja, okay, der macht den nur nach, weißt du, ist fake, so ist Fake 50. Wenn irgendein Weißer gerappt hat, war das Fake Eminem. Weißt du, das war ja, wirklich, genau. Das war ja, die hatten ja fast schon so ein Monopol damals, die ganz Großen irgendwie, ne? Also auch eben in dieser Mainstream-Kultur. Und was ich eben auch ganz interessant fand, das ist ja auch in dem Album durchaus vertreten. Ich spoiler mal, was ich jetzt nicht so toll finde, muss ich ehrlich sagen. Das war ja auch die große R&B-Zeit, ne? Also Usher, Mario und so mit diesen etwas, oder Aiken oder so mit diesen etwas seichten, traurigen Liebesliedern. Ich weiß gar nicht, ich glaube, Neo war auch so die Zeit um den Dreh.
Ja, ja, voll. Ne? Genau.
Also das war immer so die Musik, die haben so die Mädels aus meiner Klasse gehört. Und ich kann mich sogar vielleicht kurz auf ein Nähkästchen geplaudert an ein Date in Anführungszeichen erinnern, was ich so um den Dreh hatte. Ich glaube, ein Jahr später mit 14, 15. Da waren wir bei einem Mädel zu Hause und da haben wir so ein bisschen auf der Couch rumgeknutscht irgendwie, also die Eltern waren irgendwie im anderen Stockwerk und so, und dazu lief dann von Rihanna Unfaithful. Und das passt ja überhaupt nicht, das ist so hardcore unromantisch.
Ja, wichtig ist nur, was man hört, nicht was gesagt wird da.
Auf jeden Fall, nee, aber also auch für mich gab es halt damals super viele Leute. Es gab auch so einen Typ, der hieß Houston damals, der hatte irgendwie einen Track. Weißt, es gab immer so ein paar Leute, die hatten so einen Track und dann waren die wieder weg. Und da muss man sagen, ist das Album schon ein bisschen krasser, ne?
Ja, weil es war sowieso ein ganz, ganz komisches Jahr in Hip-Hop, wenn man ehrlich ist. Also zum Beispiel College Dropout von Kanye West kam raus, für mich absoluter All-Time-Classic. Und die zwei Alben teilen sich ja auch einen Song. Da können wir auch gleich nochmal zu sprechen kommen, wie sowas passieren kann eigentlich. Dann Eminem weiter auf der Welle geritten mit Encore. Dazu dann D12 World von D12. Also auch irgendwie...
Stimmt.
Ne, Eminem, weiß gar nicht, Eminems Buddies, irgendwie so weitere Posse-Kreis und so. Dann so dieser Dirty South Sound, dieser massenkompatible allerdings, denn den gab es ja vorher schon, aber so richtig massenkompatibel nicht. Nelly mit Doppelalbum Suit und Sweat oder Sweet. Stimmt. Und Sweat. Nas auch mit einem Doppelalbum Streets Disciple, beide ehrlich gesagt nicht so richtig gut gealtert. dazu so Ludacris und T.I. und so, so alles, was so aus dem Süden so richtig raufgeschwemmt wurde. Dann Hochphase des Crunk, also Lil Jon, auch wieder ein Album rausgeknallt, irgendwie Crunk Juice oder irgend sowas, keine Ahnung, die klingen sowieso alle gleich. Und so eine Mischung, ne? Wie du schon sagst, so dieses Südstaaten, Crunk, Schrei, R&B-Mischmasch irgendwie, was halt gerade so ein bisschen passt. Und andere versuchen sich da irgendwie reinzuordnen. Es gab auch geile Alben in dem Jahr, ne? Also A Long Hot Summer von Master Ace zum Beispiel. Komplettes Kontraprogramm zu allem, was wir jetzt hier gerade fabriziert haben. Ne? Konzeptalbum, durchdacht und so weiter. Oder Neighborhood Watch von Dilated Peoples oder Soul Survivor von Pete Rock, so zwei meiner All-Time-Favorites. Und das muss ich jetzt hier natürlich noch erwähnen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich habe es jetzt erst gelesen. LL Cool J, der Penner, hat doch tatsächlich ein Album, das genauso heißt wie unser Podcast und sich auch noch genauso schreibt.
Das war mir nicht klar, nein.
Und The Definition, D-E-F, groß. Und ich denke mir noch so, das gibt's doch jetzt nicht, ne? Weil das denkt natürlich jeder, wir haben irgendwie sein Album abgecovert und ich wusste das vorher gar nicht. Dieses Album ist mir völlig durchgerutscht. Und heute, als ich es gelesen habe, ich war total entsetzt und habe dann das Album durchgehört und habe gedacht, das war echt schlecht.
Ja, ärgerlich.
Also ich finde, damit sind die Namensrechte völlig zu Recht auf uns übergegangen. Also ich wüsste nicht, dass LL hier was anmelden kann.
Ja, und ansonsten werden wir es dann ja sehen, wie wir das von seinem Anwalt hören. Da müssen wir mal gucken, wie wir da wieder rauskommen aus der Nummer.
Ja, das stimmt. Das werden wir dann sehen.
Ja, ich denk, so weit ist unsere Reichweite nicht, dass LL Cool J da in irgendeiner Weise von erfahren wird. Wenn doch, wäre cool. Also würde ich nehmen. Allerdings dann bitte ohne Anwalt und irgendwie Millionen Euro Klage. Das kann ich mir aktuell wirklich nicht so gut leisten.
Nee, passt mir auch gerade nicht so rein. Aber dann nennen wir uns zur Not dann doch wieder um in Represent. Also wir haben ja unser Plan B haben wir in der Tasche.
Auf jeden Fall, ja. Ansonsten, also wir haben es, glaube ich, jetzt ganz gut skizziert, wie so Hip-Hop damals aussah. Ne? Also wir sind jetzt ganz anders unterwegs als bei den letzten beiden Folgen. Ne? Also sowohl 2001 natürlich nur 5 Jahre vorher, ne? Aber das war eben noch vor dieser Boom-Zeit. Das war ja so ein bisschen der Einstieg in diese Mainstream-Zeit eigentlich. Ne? Also wo dann wie jeder mit Hip-Hop in Kontakt getreten ist. Oder in Kontakt gekommen ist, ohne das irgendwie aktiv zu wollen. Also es war ja damals, wenn du irgendwie Viva oder MTV angemacht hast, dann liefen halt 8 Hip-Hop-Tracks in den Top 10 irgendwie, ne?
Ja, das war krass.
Ob das jetzt zwingend die guten waren, darüber lässt sich auf jeden Fall streiten. Und vor allen Dingen eine ganz andere Zeit als A Tribe Called Quest, ne? Also zumindest das Album, was wir besprochen haben. Da muss man einfach jetzt mal sehen, da sind wir jetzt in einem ganz anderen Kontext. Und der hat natürlich auch insofern dann relativ wenig jetzt mit so West Coast, East Coast oder irgendwie so, also da ging es nicht so um die Credibility auf jeden Fall, ne? Das war schon mehr so.
Nee. Naja, sagen wir es mal so, bei Twister, das ist auch was ich an ihm sehr merkwürdig finde, da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, denn Twister kommt ja aus Chicago. Und wenn man so Interviews mit ihm liest, also die spärlichen, die jemand findet, dann gibt er immer irgendwie sowas von sich wie, ja, I'm true to the game and representing my city und bla bla bla. Und das mag auch durchaus sein, dass er das auf den ersten paar Alben gemacht hat. Jetzt hat der Twisters Rap so ein bisschen an sich, dass er so schnell ist, was technisch geil ist, aber gleichzeitig einen immer dazu bringt, dass man nicht richtig zuhört. Und ich glaube, das ist im Englischen auch so. Das kann jetzt ein Vorteil sein, weil dann kannst du halt Müll labern und keinem stört's. Kann aber auch ein Nachteil sein, weil willst du irgendwie was rüberbringen, ne? Und das ist bei ihm irgendwie so ein bisschen komisch, weil das, was er in Interviews von sich gibt, dieses, ne, real sein, ja, und den Gangster-Lifestyle repräsentieren und so, finde ich, steht in einem ganz verqueren Gegensatz irgendwie zu der Mischung an Themen und Stilen, die er hier irgendwie auf dem Album plötzlich rüberbringt. Und dieses Album noch dazu auch in ziemlich krassem Gegensatz zu den Alben davor. Weil seine Beats, das war ja schon immer, da ging es ja richtig hart zur Sache, ne? Also genauso wie in seinem Rap, also so ein bisschen staccatohaft. Und jetzt ist ja alles also komplett auf den Kopf gestellt.
Das stimmt. Ich würde sagen, tatsächlich, wir fangen schon hier fast an mit der Bewertung des Albums an sich. Ich habe noch eine Frage, bevor wir wirklich ins Album gehen. Ja. Und das einfach auch, weil ich gleich noch eine lustige Story erzählen möchte. was verbindest du persönlich? Wir haben ja immer so ein bisschen über den Background gesprochen. Wir haben ja jetzt über den musikalischen gesprochen. Ich möchte jetzt gar nicht so über Politik zwingend reden, sondern einfach, was verbindest du mit dem Jahr 2004? Ich habe da nämlich heute einfach ganz spontan mal kurz dran gedacht, weil im Vergleich zu den Alben davor kann ich mich jetzt an 2004 ziemlich gut erinnern. Bei den anderen, also mit Anfang der 90er verbinde ich überhaupt nichts, weil ich mich daran nicht mehr erinnern kann. Und 1999 war ich halt 8. Ne, jetzt habe ich so das erste Mal wirklich eine Verbindung dazu. Deswegen, sag mal, wenn du jetzt so ganz spontan überlegst, was war für dich 2004?
Also zwei Sachen fallen mir da ein. Das eine ist, dass Facebook gegründet wurde. Oder man könnte es auch anders formulieren. Mark Zuckerberg hat da die Idee von anderen geklaut und hat er dann auf Harvard da sein Studentennetzwerk so ein bisschen eingerichtet. Das war das eine. Und das andere war, dass ich, da kann ich mich noch ziemlich gut dran erinnern, dass in dem Jahr Colin Powell zurückgetreten ist, nachdem die USA ja 2003 in den Irak eingefallen ist mit der Begründung, der Irak hätte Massenvernichtungswaffen. Was ja eine ganz, naja, eigentlich ist keine gute Vergleich. Eigentlich ist, der Vergleich ist eigentlich nur, dass auch wieder Krieg herrscht, ja, aber und dann stellt sich im Nachhinein raus, es gab doch keine Massenvernichtungswaffen, es war gelogen und Paul hat sich halt einfach vor die UNO gestellt und diese gar nicht mal so gut gefakten Beweise da präsentiert. Also wenn man sich im Nachhinein so anguckt, wundert man sich, dass da alle drauf reingefallen sind, aber war halt irgendwie so. Das verbinde ich so ein bisschen mit 2004 und ansonsten geht es mir da, glaube ich, wie bei fast allen anderen Jahren, wenn du fragst, übrigens, was war eigentlich 2008 los? Da würde ich jetzt sagen, keine Ahnung, muss ich nachgucken.
Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eine ganz klare Verbindung zum Jahr 2004 und zwar war das ein sehr gutes Jahr für Griechenland und zwar im Sport, denn die Olympischen Spiele in Athen. Und Griechenland wird sensationell Fußball-Europameister mit Otto Rehhagel als Trainer.
Charis Deos.
Genau, von Angelos zum Deos ist er da geworden.
Ja.
Und ich erinnere mich deswegen so gern daran, weil wir in dem Dorf, in dem ich zur Schule gegangen bin, war eben so die Pommesbude, der Imbiss war eben ein Grieche. Und der war einfach komplett in Ekstase das ganze Jahr, weil einfach alles super war. Und witzigerweise hat sein Sohn mir ein oder zwei Jahre später oder hat mich mit auf die Jam genommen, auf der ich das erste Mal Casper und Prinz Porno gesehen habe.
Nice. Ja, das war natürlich ein spezielles Jahr, könnte man fast so sagen. Genau. Ich kann mich sogar noch dran erinnern an dieses Finale. War das nicht Griechenland gegen Portugal?
Gegen Portugal, genau. 1-0.
Ne? Und es war so ein richtiges Kackspiel, das weiß ich noch. Und lustigerweise habe ich das genau in Griechenland geguckt, also im Urlaub.
Ach krass.
Ja. Das war ganz witzig. Und ich war immer total fasziniert bei diesem ganzen Turnier von Samaras. Erinnerst du dich noch? Der sah immer aus, also wenn der Flipflops angehabt hätte, hätte man gesagt, Jesus spielt Fußball.
Ja, das stimmt. Ja, ich erinnere mich am meisten noch an den Abwehrspieler, an Dallas. Das einfach so ein Türsteher-Typ war irgendwie. Die haben ja keine Gegentore bekommen und immer 1-0 gewonnen irgendwie.
Und die Kaputträter.
Genau, ja. Und der Torwart, Nikopolidis, der sah damals schon aus wie 50. Dabei war er wahrscheinlich irgendwie 31 oder sowas. Ne? Der war ja nicht wirklich alt, aber der kam mir damals als kleiner Junge sehr alt vor. Naja, kurzer Exkurs. Ich wollte das nur kurz anbringen, einfach um einmal Props an Janni Props zu geben, den habe ich jetzt auch schon seit zig Jahren nicht mehr gesehen, aber ohne ihn wäre die Liebe zum Hip-Hop auf jeden Fall nicht die, die es heute ist. Und deswegen Shoutout an dich, auch wenn du uns wahrscheinlich nicht hören wirst.
Ja, dann auch von mir unbekannterweise.
Ja, ist bei mir jetzt auch inzwischen fast unbekannterweise, wo wir uns seit 12 Jahren nicht mehr gesehen haben wahrscheinlich.
Okay, bisschen her.
Aber gut. So, dann lass uns ins Album gehen, oder?
Jo.
Auf geht's. So, dieses Album wird, wie wir schon im Vorgespräch gemerkt haben, etwas mehr zu diskutieren sein als die letzten. Und da freue ich mich auch drauf. Aber bevor wir da jetzt in die ganz harte Diskussion gehen, erstmal die Frage nach den Tracks, wie immer. Möchtest du raten oder soll ich dir sagen, welche Tracks mir am besten gefallen? Beziehungsweise
ich rate, gar nicht ich rate, gefallen? Ich rate. Und zwar, ich gehe bei dem Album davon aus, dass wir voll auf einer Wellenlänge sind. Und deswegen kann ich dir auch gleich mal vorweg sagen, aber da kannst du nicht mehr raten, das ist jetzt dumm, aber jetzt habe ich schon verraten. Ne?
Ist okay.
Ist egal. Also ich tippe, dass du am geilsten Overnight Celebrity findest, denn ich finde daran geil, dass es ist so ein richtiger Double-Time-Flow auf so einem richtigen Slow-Beat, aber der Beat hat so Staccato-Percussions, also ich finde, der Beat ist deswegen spektakulär, weil er ist gleichzeitig hektisch und tragend ruhig. Wenn man hinhört, der geht und dann aber im Hintergrund die ganze Zeit dieses und genauso rappt halt Twister drüber. Finde ich grandios. Und ich drücke mich jetzt mal so aus, wie ich fühle. Ja. Der größte Kackscheiß auf diesem Album, wirklich richtiger Kackscheiß aus meiner Sicht, ist So Sexy featuring R. Kelly, weil das so ein richtiger R. Kelly-Kack-Track ist, wie ich ihn schon immer gehasst habe. Und ich glaube, das findest du auch, weil es ist keine richtige Melodie, wo man jetzt irgendwie sagt, also es gibt ja so Schnulzen, die haben eine Melodie, die zieht dich irgendwie mit und du hast den Track zwar, weil er eine Schnulze ist und weil du es nicht zugeben willst, dass du ihn gut findest, ja, aber du verstehst irgendwie was irgendwer dran finden könnte. Aber hier verstehe ich gar nicht, was man dran finden kann. R. Kellys Gesinge, kennst du es, wenn Sänger ein Lied singen und das Lied hat irgendwie eine Melodie, die den Sänger trägt, ne? Dann okay, dann hat es irgendwie was, das kann trotzdem schlecht sein, aber ja. Aber dann gibt's diese Lieder, wo Sänger nur rumsingen, um zu singen, also des Singens wegen zu singen. Und das ist genau das, was R. Kelly da macht. Das ist ein Rumgeleier in irgendwelchen Tonhöhen. Der Beat ist genauso und Twister wirkt so verloren auf dem Track. Also ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie er so rappt und sich die ganze Zeit umguckt und sich denkt so, wo bin ich hier eigentlich? Und deswegen finde ich diesen Track, obwohl der dann natürlich Single war und ich weiß nicht, vielleicht sogar eine der erfolgreicheren, keine Ahnung, aber ich finde es so richtig kacke und ich glaube du auch.
Ja, also erstmal zu letzterem. Das ist so harter Crap. Es ist wirklich, es ist so scheiße. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich hatte das nicht mehr so auf dem Schirm, als ich mir die Platte gekauft habe. Weil ich habe von dem Album, gefällt mir echt vieles sehr gut. Und ich wollte es einfach dann gerne auf Platte haben. Gut, ich meine, weil ich es auch zufällig gefunden habe. Es war jetzt nicht, meine allerliebste Platte. Mhm. Aber dann hast du ja dieses Ding, Platte hören ist ja auch ein bisschen anders als Spotify-Playlist hören. Ne? Total. Weil Playlist ist halt so, okay, ne, du hörst es halt und irgendwann, wenn es ein bisschen monoton wird, das habe ich bei A Tribe Called Quest zum Beispiel super krass, wenn ich es auf Spotify höre, irgendwann sind 6 Lieder rum, ich habe es nicht gemerkt. Mhm. Ja. Ne? Und bei dem Album habe ich das tatsächlich gar nicht auf Spotify, was bei der Platte aber anders ist, einfach da du ja die Platte drehst, ne? Also umdrehst. Ne? Und du hast ja 4 Seiten. Und ich finde, dann hast du so im Kopf ist es schon so, dass dann jede Seite macht ja was aus.
Ne? Ja, jede Seite hat so ein eigenes, so eine eigene Welt irgendwie, ne?
Genau. Und Seite A und B, ne, kann man, ich werde da später mehr zu sagen, die finde ich gut, vor allem die A-Seite. Und die Seite C fängt einfach mit dem Track an. Und du packst praktisch die neue Platte rein und du denkst dir nur, ach du Scheiße, was und, ist das denn? Also wirklich? Auch weil so ein R. Kelly-Typ, ich meine, das ist ja auch einfach auch kein angenehmer Zeitgenosse. Da müssen wir jetzt auch nicht mehr über gegebenenfalls sprechen, weil er ist ja verurteilt. Also generell auch sehr unangenehm, aber ich habe auch nie großartige Musik von ihm gehört. Aber deswegen ist er mir auch so ein bisschen, also aus dem Gedächtnis irgendwie verschwunden als Musiker. Ne? Und dann kam der da auf der Platte und ich war nur so, ach du Scheiße, Kotz. Also
ich auch, ich habe das Album so durchgeskippt und habe mir gedacht, okay, gut, na, nicht so gut, oh geil, nicht so gut. Na, ich auch gedacht, um Himmels Willen, was sucht dieser Rotz auf diesem Album? Weil es ist so schlimm und ich finde bei R. Kelly sowieso, also ich mag ihn generell nicht, aber was ich überhaupt nicht mag, ist diese Kombination so harter Typ, weiche Stimme. Weißt du, so wie er. Es gibt ja viele Sänger, wie haben wir hier auch auf dem Album, kann man da nochmal drüber sprechen, Jessifar ich hoffe, er spricht sich zumindest so aus, oder CeeLo Green oder so. Ja. Die haben wirklich was und die können gut singen und den höre ich auch gerne zu. Und dann gibt es so Leute wie R. Kelly. Das ist so fürchterlich einfach. Es macht mich richtig fertig.
Samu hat gerade mit seiner Soundcloud-Karriere angefangen. Nicht
schlecht. Ja, nice. Ja, für Soundcloud reicht's.
Ja, vielleicht wirst du doch noch Fame auf deine alten Tage. Dann brauchst du nur noch ein paar Face-Tats und ein paar grüne Dreads und dann läuft es.
So eine Träne hier unterm Auge, ja, wichtig.
Ja, das ist, glaube ich, schon zu wenig. Also damit bist du ja heutzutage gar nicht mehr face-tätowiert. Also du musst ja schon ein paar Nummern da drauf haben. Man darf auch dein Gesicht nicht mehr so richtig erkennen können.
Ja, stimmt, Nummern, das wäre gut.
Naja. Ja. Kommen wir aber mal zu den guten Sachen. Ich möchte auch über diesen Track echt nicht mehr so viel reden. Abgesehen davon, da kommen wir später nochmal drauf bei den Singles. Es ist eine Single, es ist eine furchtbare Single, dass es einen Teil 2 davon als Bonustrack gibt, den es nicht auf der Platte gibt. Das habe ich heute erst auf Spotify gecheckt.
Hammer! Ich habe es auch gesehen. Ich habe gedacht, ich spinne. Und der kam auch noch als Single raus, ne?
Ja, und das habe ich wirklich nicht gewusst. Also, weil das eben auf der Originalplatte nicht drauf ist. Es ist einfach nur, es ist wirklich zum Kotzen. Es ist von den 3 Alben, die wir bis jetzt besprochen haben, auf jeden Fall der schlechteste Track. Und da müssen sich die anderen Alben auch echt anstrengen, so kacke zu werden. Gut, hören wir mit dem Hate auf. Ich möchte mal was Nettes sagen.
Ja, bitte.
Aber es fällt natürlich leicht, sich an sowas aufzuhängen. Du hast recht, also Overnight ist super geil. Also Overnight ist ultra cool. Vor allem auch die Kombination aus Beat und Double Time Parts, das ist einfach heftig. Und das werde ich heute noch sehr, sehr oft sagen. Ich finde, dass Twister ein überragend geiler Rapper ist. Ich finde es wirklich heftig gut. Ich liebe dieses Double Time und vor allem liebe ich es auf Englisch. Weil
das. Und an dieser Stelle nochmal ganz kurz, Liebe für Skills einfach. Es wird mir im Hip-Hop immer viel zu viel Liebe für Skills ausgeschüttet, weil ich meine, wir haben so viele schlechte Rapper, die aus irgendwelchen Gründen halt Karriere machen, weil der Sound halt irgendwie gerade in die Zeit passt oder was auch immer. Aber jemand wie Twister, der vielleicht nie so richtig in irgendeine Zeit gepasst hat, aber trotzdem einfach technisch so gut ist. Also es ist ja auch alles, es ist ja auch klar ausgesprochen. Er leiert ja nicht irgendwie, weil er so schnell ist, sondern wenn du dich zumindest anstrengst, du verstehst ja alles, weil er sich eben gut ausdrückt noch dabei. Und er ist ein geiler Rapper. Das muss man eben einfach lassen.
Und das kommt gerade da bei Overnight Celebrity sehr geil raus. Was ich auch komplett feier, und zwar so ein bisschen als Kombo sind die ersten beiden Tracks, also Get Me und Kill Us All. Es ist einfach so ein geiler Einstieg schon wieder. Ich weiß, irgendwie, ich werde irgendwie total bekloppt, irgendwie, dass ich die ganze Zeit so viel über die ganzen Einstiege spreche. Aber auch schon wie bei Midnight Marauders. Ich finde es einfach mega wichtig.
Ja.
Dass, weil, keine Ahnung, ich habe heute das Album einfach dreimal gehört, weil mir der Anfang so gut gefällt. Ja, das geht einfach los und du hast Bock.
Also bei Killers All kann ich dir noch nicht mal so richtig zustimmen. Das ist mir so ein bisschen zu... Weiß auch nicht, zu beliebig, aber bei Get Me bin ich voll auf deiner Seite, weil Get Me ist wieder, und das hatten wir ja schon bei Dr. Dre auch, so ein cineastischer Einstieg. Ne? Get Me klingt, als wäre es Filmmusik. Und ich weiß gar nicht, vielleicht sind sogar manche von den Samples irgendwie aus Filmmusik oder sowas. Es klingt auf jeden Fall so. Und es geht so bombastisch rein. Und auch da, du hast wieder so ein ehrlich gesagt, mir fehlt gerade der Begriff, was ist das Gegenteil von Double Time?
Halftime?
Ich wollte auch überall immer Halftime sagen, aber ich glaube, es ist einfach das falsche Wort. Aber ist egal, also du weißt, was ich meine. Es ist so ein Halftime-Beat wieder, kombiniert mit diesem Double-Time-Flow, was ja sowieso das absolute Killer-Rezept ist auf dem Album. Und dazu noch so dieses spektakulär Orchestrale im Hintergrund. Das würde ehrlich gesagt noch viel besser zu ihm passen. Also ich kann mir das schon vorstellen, ihn öfters auf Tracks zu hören. Und weil du vorhin gesagt hast, gute Überleitung in dem Moment, als ich Just Blaze gesagt habe. Just Blaze ist hier nicht vertreten als Produzent. Ja? Aber stell dir mal Twister über so richtige Just Blaze-Bretter vor. Ne? So Diplomat-Speed und ihn dann da drüber holpern. Und dann meinetwegen Cameron dazu, der einfach 40 Stufen langsamer ist und dabei noch nuschelt. Aber trotzdem, die Kombi, das wäre geil.
Ja, also das muss ich auch ganz ehrlich sagen, die Skills sind einfach, kommen in beiden Tracks, in mehreren Tracks kommen die sehr gut raus, aber auch in den ersten beiden kommt das sehr gut raus, finde ich. Ja. Und was ich gemerkt habe, ist, ich stehe tatsächlich auf Chöre im Hintergrund.
Ja, ich auch.
Oder auf diese seltsam verzerrten, weiß ich nicht, Mädchen, Kinderstimmen, ich weiß nicht, was es jetzt genau ist, aber so dieses hohe Hinter, das ist ein bisschen peinlich, aber ich finde es richtig geil. Also es ist mir wirklich jetzt aufgefallen, dass es gerade in der Kombination mit jemandem, der sehr, sag ich mal, dominant rappt, ne, und auch einen sehr krassen, also das ist ja sehr prägnant, sagen wir, was er macht, ne, und dann irgendwie die Kombination aus beiden finde ich mega, gefällt mir super gut.
Ja, so hochgepitchte Vocal Samples, da hatte ich schon immer so einen kleinen Crush drauf, sogar schon bevor ich Hip-Hop mochte. Also ich habe es in der ersten Episode erwähnt, Blümchen.
Da ja, ist ja,
das
ja.
Ne? Und das fand ich auch schon da geil. Ist natürlich jetzt was ganz was anderes. Und ich hoffe, es hat jetzt auch einfach niemand gehört, weil es ein bisschen peinlich. Aber grundsätzlich ist das geil. Und das ist natürlich auch was Kanye in seinen ersten Alben extrem viel verwendet hat. Und auch deswegen die Alben so geil waren und es einfach sehr, sehr gut funktioniert.
Ja, voll. Die Frage ist, wir haben ja drüber gesprochen schon im Vorhinein, ich glaube, da müssen wir jetzt einfach mal ein bisschen drüber reden. Das Album an sich ist ja, sage ich mal, sehr wechselhaft, was so die Tracks angeht, ne, wenn wir jetzt so über das Ganze sprechen. Weil, um ehrlich zu sein, ich finde es beim Double-Time-Rapper ein bisschen schwierig zu sagen, das sind die besten oder die schlechtesten Lines. Eine Sache ist mir aufgefallen, die würde ich ganz gerne loswerden wollen, das finde ich ganz witzig und da würde ich auch den Track direkt mal ansprechen, und zwar hier, wie heißt er denn? der hat ja so ein paar kleine Romance-Outbreaks, so diese Slow Jams mit Kanye.
Ja.
Den muss ich dringend ansprechen, den Song, weil auch da wieder, der Part von Twista ist so gut. Also, was Kanye und Jamie Foxx vor allem da machen, ist echt so, boah, nee, das geht schon sehr in die R. Kelly-Richtung, das ist schon so ein bisschen unangenehm. Ja. Und dann kommt dieser, ich weiß, ich habe es jetzt gerade, ich habe es mir nicht genau rausgeschrieben, weil ich es auch nicht ganz genau verstanden habe, was er da sagt, aber irgendwie ist dann so dieses Pseudo-Romantische, was aber dann doch irgendwie Fickmusik ist, finde ich echt schwierig. Also so dieses irgendwie dann zum Girl und gewandt und dann so dieses I bring the good things with me oder so, and then you strip for me oder so.
Also ich muss sagen, weißt du, so, warte. Ja.
Nee, sag mal.
Ja, also ich fand, also die lustigste Line in dem Song tatsächlich, die wird ja auch überall zitiert, die ist dann, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, dann schon irgendwie die von Kanye, wo er dann so singt eigentlich mehr, she got a light skin friend, look like Michael Jackson, got a dark skin friend, ja. Look like Michael Jackson.
Das ist schon so ein bisschen, das geht schon so ein bisschen die Trap-Richtung von heute irgendwie. Ja.
Aber inhaltlich auch ganz witzig. Aber ja, das stimmt. Lustigerweise damals, Jamie Foxx war ja eigentlich als Comedian bekannt, ne? Also jetzt denkt man irgendwie so an, klar, also hat auch in vielen Filmen mitgespielt. Ich dachte mir, er wäre Sänger und hat an den Film mitgespielt, aber eigentlich war er Comedian, der halt irgendwann gedacht hat, okay, dann singe ich auch. Ja. Und war halt da noch so ein bisschen, was macht der jetzt da? Also das war noch so ein bisschen in den Anfangsschuhen. Funktioniert schon irgendwo auf dem Track. Also es gefällt mir jetzt nicht so richtig gut sein Part, aber es passt so ein bisschen dazu. Wobei man da wieder sagen muss, ich finde, das ist so ein Song, der so gut zeigt, wie genial Kanye als Produzent und als Composer und Producer und Supervisor und keine Ahnung was ist. Und wie schlecht er eigentlich als MC ist. Also dieses klassische MC-Rappen. Ne? Mhm. Also er macht das und das ist auch okay. Und er kann auch Tracks machen, die sind dann geil, obwohl nur er rappt. Aber wenn du das mal so rausziehen würdest, über einen ganz normalen Beat, Kanye Rap über einen normalen Beat von wem anders, würdest du denken, es ist einfach Mist.
Auf jeden Fall. Ja, total. Also das meine ich halt. Ich finde halt eben, weil, also in dieser, oder es ist auch eine Single gewesen, meine ich, ne? Da, ja. Ist halt einfach, da kommt wieder Twister Skill so krass raus. Weil es geht halt irgendwie so los, du denkst dir so, ja, okay, das ist jetzt wieder dieses Anfang 2000er R&B-Geblubber irgendwie und dann auf einmal, zack. Ne? Und auf einmal hat der Titel wieder total Inhalt irgendwie. Ne? Also ist irgendwie so, man spürt den. Weißt du, also das finde ich halt krass. Ja. Das finde ich ganz lustig, wenn du dieses Album öfters hörst. Du hast ganz oft so diese Phasen, weil er ja doch viele Feature-Parts hat. Du schaltest so ein bisschen ab und dann holt er dich aber wieder ab. Ja, ne? Weißt du, so, ja. Dann droppt auf einmal die letzte Line vom Vorredner sozusagen, vom vorherigen Rapper und dann kommt so Double Time Massacre irgendwie.
Da rollt er so drüber wie so ein Panzer, ja.
Ja. Ja. Und dann halt, wie du halt sagst, mit den Staccato Beats dahinter. Also ganz ehrlich, da bin ich schon ganz schön verliebt drin, muss ich sagen. Das ist echt krass geil.
Das ist auch definitiv geil. Wobei, wie gesagt, finde ich den Gegensatz eigentlich ziemlich cool, weil Staccato-Beat und Staccato-Rapper, und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt negativ in beiden Fällen, kann eintönig werden irgendwann, ne? Und es ist dann so ein bisschen hektisch und dann ist es, glaube ich, so, wie du jetzt vorhin gesagt hast bei ATCQ, dass es dann so, wobei jetzt hier, also ja, eintönig ist das falsche Wort, weil bei ATCQ ist es eher konstant als eintönig, aber wie auch immer, du hörst dann irgendwie drei Tracks und denkst so, habe ich jetzt zwei verpasst oder wie war das? Und hier ist es halt so, dass sich das so ergänzt und dich so rausreißt und ich glaube, dass zum Beispiel dieser Slow Jam Speed, also ich liebe den schon und ich habe den auch irgendwie voll drin und dieses gotta be, gotta be, gotta be, gotta be im Hintergrund, ne, das ist, finde ich sau cool, aber ich glaube, wäre auf diesem Track nie Twister drauf gewesen, sondern zum Beispiel auch noch Usher oder so, statt Twister, ja, oder sowas. Ich glaube, wir hätten den Track nie geil gefunden und auch nie gefeiert, weil das wäre dann...
Nein.
Nee, das wäre es irgendwie nicht. Und das meine ich mit dem Gegensatz. Es gibt ja noch mehr so Songs, zum Beispiel Sunshine mit Anthony Hamilton, ne? Ich find's geil. Ich mag Sunshine. Ja. Ich find's cool. Das ist... Der Song ist wirklich so, wie der Titel, ist ein bisschen so Sunshine einfach. Und er schafft's positiv, diesen Beat tot zu walzen sozusagen, also drüber zu brettern, ne? Und aber du hast trotzdem ein gutes Gefühl und Anthony Hamilton passt dann auch gut und da ist es dann auch wirklich so selten ich es wirklich mag, wenn ein Sänger auf einem Song ist. Bei Twister mag ich es dann schon wieder, weil es mir dann die Abwechslung gibt. Weißt du, es lässt sich mal so durchschnaufen. Ah, okay, jetzt singt er hier so seinen Part und dann geht's wieder von vorne los.
Du brauchst es ja auch. Du kannst ja auch nicht 16 Tracks Double-Time-Geballer anhören. Nee. Also da bist du ja verrückt von. Ne? Also das ist schon ganz klar. Und Double-Time kommt auch nur dann gut, wenn es eben den Kontrast gibt. Ja. Ne? Das hätte ein guter Kollege auch mal früher wissen können, denn der hat ja auch irgendwie so teilweise so Tracks, also mehrere Tracks auf dem Album hintereinander, wo nur gedoubletimed wird, wo du denkst, das ist einfach nicht geil. Also Doubletime wird ja dann besonders, wenn du siehst, wie es im Vergleich zu, sag ich mal, Normaltempo ist oder auch zu was Seichtem, Langsamem ist. Genau. Und dann eben noch, wenn du es dann noch schaffst, die Wörter so auszusprechen, dann das ist ja die große Kunst, dass du es eben auch dann verstehst. Das ist ja kein Mumble-Rap. Ne? Sondern das ist halt einfach wirklich ganz klar verständlich. Und wenn du den Song, das habe ich heute gemerkt, öfter als zweimal hörst, dann verstehst du auch den Text irgendwann einigermaßen.
Ja, du gewöhnst dich dran, ne? Das ist echt so. Pass auf, wir machen jetzt mal ein kleines Game. Und zwar, es gab 5 Singles auf dem Album. Mhm. Ne? Wir machen es so, ich sag dir jetzt die Singles und dann sagt jeder von uns nur einen Begriff dazu. Ne? Also wie man das findet in einem Wort.
Okay, können wir gerne machen.
Und dann am Schluss sagt jeder noch 2 Tracks, die er vielleicht lieber als Singles gehabt hätte, als irgendwas davon, ja? Okay. Also, erste Single, Slow Jams.
Nice. Also, ja.
Ja, genial, würde ich sagen. Okay. Zweite Single, Overnight Celebrity.
Hammer.
Auch genial. Okay, ich war nicht so kreativ, gib's zu. dritte Single, So Sexy.
Scheiße, also wirklich, wirklich scheiße.
Trash! Also es ist echt, okay, ein Wort.
Ich habe tatsächlich Crap aufgeschrieben.
Crap und ich habe Trash mit 3 Ausrufezeichen. Also das, ich glaube, wir haben es gut erfasst, so, ja. Ja. Dann vierte Single, Sunshine.
Geiler Vibe.
Ich habe Funk hier aufgeschrieben, es passt eigentlich gar nicht so richtig. Vibe passt besser, ja. Ja, der Vibe, das ist gut. Dann fünfte Single, wir hatten es vorhin schon, So Sexy, Chapter 2, in Klammern, Like This.
Ja, braucht halt kein Schwein.
Scheißdreck, ganz ehrlich. Und jetzt die Frage, welche Tracks hättest du eher vielleicht als Singles gesehen? Weil ich muss sagen, also ich würde jetzt natürlich So Sexy und So Sexy Chapter 2 würde ich direkt da rausschmeißen. Ja, das passt gar nicht, aber ich hätte 2 Titel, wo ich sagen würde, jo, passt.
Okay, ich muss kurz überlegen. Also was ich mir vorstellen könnte, wäre, wir kommen ja gleich nochmal darauf, dass das Album ja, sag ich mal, inhaltlich sehr durchmischt ist. Mhm. Dann hätte ich mir Hope vorstellen können.
Ja, habe ich auch.
Als Auskopplung, um halt eben dann die Zielgruppe anzusprechen. Ja. Und ansonsten finde ich es schwierig, weil, also Get Me ist keine Single, weil das ja, ne, das ist ja so das Intro. Das finde ich halt mit am besten. Ja. Ich weiß, ich schwank so ein bisschen zwischen Still Feels So Good und One Last Time.
Geil. Also bei dem Album sind wir echt auf einer Schiene. Also ich habe auch Still Feels So Good. Ja. Also ich finde den Track echt geil. Und ich finde auch das sind wir genau an dem Punkt, den wir vorhin hatten. Double Time Rapper und irgendein Sänger, gut. Okay. Aber Double-Time-Rapper und ein geiler Sänger, der drauf passt, wie Jessica jetzt in dem, der ist geil. Und das gefällt mir richtig gut. Und One Last Time ist ja auch ein Carney-produceder Beat. Ja. Das ist so einer der so ein bisschen klassischeren Kopfnicker.
Genau.
Und den feiere ich einfach komplett.
Also was man halt, glaube ich, jetzt schon merkt, so bei unseren Spielchen, was wir alles schon gemacht haben, ist ja einfach, dass dieses Album im Gegensatz zu Midnight Marauders zum Beispiel halt überhaupt nicht diesem roten Faden folgt. Ne? Und es ist auch nicht so wie bei 2001, dass da irgendwie sowas Pseudo-Cinastisches da irgendwie gebaut werden sollte mit irgendwelchen, also es gibt keine Skits und keine Interludes oder irgendwas, was ich sehr begrüße tatsächlich. Ja. Und was ich halt ganz lustig finde, ich würde das jetzt gleich mal vielleicht mal so durchgehen und du sagst mal, ob du dabei bist. Ne, ich würde jetzt mal, bevor wir so ein bisschen auf die Diskussion eingehen, ich würde jetzt einfach mal so, wie du, ob du das auch so empfindest, so den Vibe, der dieses Album für mich erzeugt. Mhm. Ne? Also, du kommst rein mit Get Me, das ist einfach direkt, also das ist einer der besten Open, die ich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist für mich wirklich, so muss ein Album anfangen. Du fühlst aber, du bist aber so ein bisschen auf der Gangsterschiene. Du denkst, es wird jetzt rough.
Ja.
So, dann kommt Kill Us All, passt dazu, wie ich finde. Das ist halt eben, das passt noch komplett in das Konzept rein. Mhm. Und ich mag den Track auch tatsächlich ganz gern. Und auf, dann kommt Pimp On mit 8-Ball und Too Short. So. Also den Song verstehe ich einfach nicht. Der
macht also ich keinen hab hier Sinn.
Nein, ich habe hier aufgeschrieben, wirklich super strange, komischer Bruch und echt nicht cool und trotz Too Short. Also nicht, weil Too Short so cool ist, aber weil Too Short, ja, also der verkörpert ja dieses West Coast Gangster-Ding ziemlich krass. Also, ne, das würde ja passen, aber der Bruch ist komplett da.
Ja, vor allem dieses Pimp-Style-Ding. Also ich habe so den Titel gelesen, also Pimp On, okay, 8-Ball, passt dazu, Too Short, passt ja. Gut, könnte passen. Und dann auch hier wieder, ich finde, Twister holpert völlig verloren irgendwie durch diesen Track. Ja. Ich weiß schon, dass ich meine, so Pimp-Stories und sowas, das hatte er ja auf seinen Alben davor ja auch schon immer. Also es ist jetzt nicht so, dass es ihm themenfremd wäre.
Ja.
Aber wenn das Album nur 3 Tracks hätte, dann würde ich vielleicht sagen, Pimp On, ja, es fällt jetzt inhaltlich gar nicht so raus oder so. Aber jetzt gerade im Vergleich zu den Tracks, die dann auch noch danach kommen, finde ich, das könnte man einfach rausstreichen, macht keinen Sinn hier.
Genau, das finde ich nämlich auch. Also ich finde, da ist der erste Bruch und dann wird es ja richtig wild eigentlich. Ne? Dann kommt ja erst Slow Jams, haben wir drüber gesprochen. Das ist ja auch schon so ein bisschen für die Ladies, zumindest wird das so gesagt. Sehe ich jetzt, also ich finde das einfach textmäßig echt nicht so hot, muss ich sagen. Also würde ich das meiner Frau nicht zwingend vorspielen, so um irgendwie Romantik zu zelebrieren. Aber das ist ein bisschen auch so ein 2000er Party-Vibe, hat das auf jeden Fall.
Ja.
Ne? Ist so ein bisschen, geht so ein bisschen in diese R&B-igere Richtung. Mhm. Ne? Overnight Celebrity passt da auch ganz gut noch rein, ist dann eher so ein bisschen dieses, wir sind die Coolen, ne, und ich mach dich groß, so, wir sind voll die Harten irgendwie, also aber halt in so einer, auf so einer Party-Ebene, also jetzt nicht Ghetto, sondern mehr so ein bisschen Bling-Bling, ne, also war ja damals auch voll in, also das war, also ganz ehrlich, das Video sieht aus wie ein 50 Cent Video, 1:1.
Ja, das ist ne? genau die gleiche Outfits, Optik.
Ja. Alles, ne, es ist auch, also selbst die Kameraführung ist genauso, das ist immer dieses, die Kamera fährt in einen Saal rein, also irgendwas Pompöses mit Stuck an der Decke, aber dann sieht dann steht da aber nicht Louis XIV, sondern halt irgendein Rapper im Jogginganzug mit Silberketten irgendwie so. Also,
ja, und ganz viele Ladies natürlich außenrum, die eigentlich alle nur ein Ziel haben an dem Abend, das ist ja logisch.
Genau, allerdings muss man fairerweise sagen, das haben damals alle gemacht, da war auch Snoop Dogg nicht ganz von ohne, sag ich mal. Also das war damals auch schon so ein bisschen Stilmittel, aber das finde ich halt dann, also krass, was passt ganz gut zusammen. Dann hier Steel Feels So Good hier mit Jazzifar finde ich eigentlich als Kombi auch ganz gut noch. Also es ist so, die drei Songs sind zusammen einfach super stimmig, aber gehen eben in so eine, ja, ich sag mal, MTV-Hip-Hop 2004-Sound so ein bisschen rein.
Total, aber schon auf eine gute Art und Weise, also hörenswert.
Total, nee, das ist überhaupt nicht negativ gemeint, aber es ist halt auch einfach Zeitgeist getroffen. Da werden wir halt nochmal drüber sprechen. Du hast ja gesagt, dass es ja eventuell ein etwas konzipiert ist, die ganze Geschichte, die da passiert ist. So, dann kommt übrigens noch ein Track, wir haben ja nur über den Allerschlimmsten gesprochen, aber Drinks finde ich auch total kacke.
Unter aller Sau. Wobei man sagen muss, bei Drinks, also wirklich geht, also auch hier direkt streichen, aber man muss sagen, Toxic, also der Producer von dem Beat, der ist doch irgendwie abends mit einer Best of Dr. Dre CD irgendwie eingeschlafen und hat dann morgens gedacht, jetzt mache ich mal einen Beat. Ja. Weil das klingt doch wie jeder, der sagt, ich mache jetzt mal einen Beat, der klingt wie Dr. Dre, der klingt dann halt so wie der Drinks Beat.
Ja, ja, und das ist aber also auch so ein bisschen inhaltlos, total seltsam. Also, ne, also vor allem auch, also sag mal, selbst inhaltlich könnte man ja auch sagen, das passt ein bisschen in diese Party-Stimmung da irgendwie, aber der Beat halt überhaupt nicht. Ne, also, ist einfach ein kompletter Bruch wieder im Soundteppich, komplett. Total, und denkst du so, okay, was ist jetzt? Und es ist halt auch wirklich schlecht. Also, der ist wirklich scheiße, der Track so.
Du denkst, okay, wir gehen jetzt rüber zu einer West Coast Party, aber irgendwas klingt fake. Also es klingt wie Dr. Dre hatte Grippe und hat auch schnell einen Beat gemacht und dann.
Ja, das hört sich ein bisschen an wie OG Loke aus GTA San Andreas. Ja, genau. Dieser Fake-Rapper, so, ne? Also, das finde ich ganz komisch. Dann dieses Badange Dank finde ich wieder ganz okay. Also, es ist irgendwie so, also, das ist ein bisschen läppsch, aber der ist deutlich besser als Drinks, weil die Double-Time-Passagen einfach wieder passen. Das ist schon ganz, finde ich schon ganz gut.
Ja, okay. Aber ansonsten ist es schon ziemlicher Crap.
Ja, man braucht den Track. Ich habe es auch aufgeschrieben. Geile Double-Times, sonst lahm. Aber also, es passiert wieder so ein bisschen was. Aber okay, dann sagen wir mal, das sind zwei relativ nichtssagende Tracks. Mhm. Hast du auf jedem Album mal? Okay, aber es war ja bis jetzt noch gar nicht stringent. Dementsprechend schweben die total in der Luft. Mhm. Ne? Weil ich finde, wenn du halt ein Konzeptalbum hast, wo es nur darum geht, eine Geschichte zu erzählen, dann ist es auch normal, dass zwischendurch da mal ein bisschen was nicht so Gutes da drin ist. Weil du halt irgendwie die Story vorantreiben willst. Da ist es so ein bisschen nutzlos. Also die sind einfach irgendwie da, keiner braucht die.
Ja, ich meine, bei Danke Dank ist ja eine Booty-Hymne. Ne? Also es geht halt um Ersche sozusagen. Und man hat so den Eindruck, dass sich dann irgendwer gedacht hat, Moment mal, wir sind jetzt schon so 7 Tracks im Album, es ging immer noch nicht um Ersche. Wie können wir das eigentlich vor uns selber rechtfertigen? Jetzt machen wir mal bei Danke Dank. So,
dann passt. Ja, also man könnte, also auch da wieder, ne? Man könnte das Ganze inhaltlich sogar noch irgendwie verpacken da in diesem Part nach dem Gangster-Intro irgendwie, aber halt von der Qualität her gar nicht, weil die Songs vorher sind richtig gut und also die Qualität nimmt halt hart ab, was das angeht. Ne? Dann halt danach kommt ja hier One Last Time, finde ich richtig gut.
Ja.
Ne? Mhm. Ist ja auch eher so ein bisschen ruhiger alles. Ja, gut. Dann über So Sexy möchte ich nicht reden. Das ist einfach, also du hast ja mal gesagt, in den anderen Alben sagst du doch immer so schön, da ist kein Signing, kein Feature drin, was nur da ist, weil es gerade in war.
Ja.
Und das finde ich ist der Inbegriff dessen.
Also mehr geht eigentlich nicht. Also wirklich, du könntest sowas, du hättest wirklich sowas da noch mit Usher machen können damals oder so Chris Brown oder so, solche Leute haben wir schon erwähnt, damit du halt irgendwie nochmal so ein paar Rotationen kriegst in so einem schäbigen R&B-Club. Ja. Aber mehr geht nicht, ja.
Genau, ne, das finde ich halt super krass, dann reden wir da nicht weiter drüber. Bei Snoopin finde ich lustig, es ist einfach mehr ein Ludacris-Track als ein Twister-Track.
Bei Haya meinst du? Haya, was Snoopin. Snoopin.
Ach, Haya, meine Entschuldigung. Nein, Haya, ich habe einen Übersprung. Sorry, Haya natürlich, ja klar.
Ja, genau, das ist ein Ludacris-Track und da sind wir wieder bei dem Thema, oder hatten wir es eigentlich schon angesprochen, ich weiß, ich blicke schon gar nicht mehr durch, dieses Thema Feature-Rapper.
Nö, aber können wir auch jetzt gern währenddessen direkt machen.
Okay, dann haue ich jetzt mal eine These raus. Und zwar, die ist jetzt nicht fürchterlich groundbreaking, weil die kann man sich ja irgendwo im Netz auch lesen. Ja, aber trotzdem, aus meiner Sicht ist Twister einfach der perfekte Feature-Rapper, weil du deinen mittelmäßigen mittelmäßigen Track im Zweifel durch jemanden wie Twister total aufwerten kannst, aber Twister selber ist nicht unbedingt ein Album-Rapper, also er ist niemand, der so ein Album wirklich über die ganze Spielzeit tragen kann und wir sprechen es ja jetzt hier schon durch, was hier so für Feature-Gäste wir hatten, also bis jetzt hier schon in den Tracks, die du vorgelesen hast, wir hatten schon 8-Ball, Too Short, Kanye, Jamie Foxx, nochmal Kanye, Joseph Farr, R. Kelly, Ludacris, ne? Und jetzt kommen aber noch ein paar nach und stell dir mal ein Twister-Album vor, wo keine Ahnung, ein Feature drauf ist und der Rest ist nur Twister. Funktioniert das? Ich glaube nicht. Und dieser Track, der bringt nämlich genau das rüber. Du denkst, okay, das ist ein Ludacris-Track und dann rollt da Twister nochmal drüber. Ist geil. Aber nee, ist genau andersrum.
Genau. Vor allem, Ludacris stellt sich sogar als erster vor.
Ja.
Also normalerweise sagst du ja dann irgendwie so, das ist das Album von dem und hier ist mein Buddy so und so. Und Ludacris ist so, yo, hi, das ist mein Song und Twister darf übrigens auch mitmachen. Also im Albumkonzept passt es ja überhaupt nicht.
Nee.
Und ich finde das übrigens sehr vergleichbar, finde ich ganz lustig, da habe ich heute drüber nachgedacht, du hast es ja schon, wie heute Morgen schon gesagt, dass du so das Empfinden hast. Und da kommt mir wieder eine ganz lustige Parallele aus dem Deutsch-Rap, und zwar Elias. Das ist ein Rapper, den gibt es jetzt seit so ein paar Jahren. Ich weiß, ob du den kennst.
Ja.
Der hat, ich glaube, aus Kinshasa kommt der, meine ich. Auf jeden Fall mit afrikanischen Wurzeln, definitiv, ich will jetzt hier nichts Falsches sagen, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, deswegen also alles mit Vorsicht genießen, was ich jetzt hier sage. Aber auf jeden Fall verkörpert er ja mit seinem Stil sehr diesen 2004er Rap eigentlich. Das sieht ja auch so aus. Ne? Also der trägt auch Baggies und Basketballtrikots und Caps und Brillis und so. Und das finde ich auch geil. Das Album von ihm ist ganz okay. Aber er ist auch teilweise bei so Rappern drauf wie Summer Jam zum Beispiel. Und der Track von Summer Jam ist super schlecht. Also wirklich super schlecht. Ne, das ist so einer so, ne, ich weiß gar nicht, keine Ahnung, irgendwie, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Auf jeden Fall ist der da irgendwie, ich glaube, Bayram oder so heißt der. Und der steht einfach die ganze Zeit nur zwischen Gucci-Klamotten und so und macht so, mein Leben ist Bayram. Weißt du so, und alles, was ich habe, ist Rolex, da, weißt du, irgendwie so. Und dann kommt einfach danach der Part von Elias, double timed, super on point, super geil. Und denkst so, okay, krass, kannst du dir doch anhören. Ne, aber halt, weil der dabei ist. Ja. Und er selber trägt zumindest nicht alle Tracks seines Albums. Das finde ich hier recht vergleichbar. Mhm. Ich finde es nur sehr seltsam bei dem Track, wo wir es gerade sagen, ich habe das Gefühl, das war ein Ludacris-Track, der dann irgendwie auf dem Album gelandet ist. Das wird für mich nicht geplant.
Das kann gut sein. Das sind ja auch bei anderen Tracks, das ist ja auch so Slow Jams, wir hatten es vorher, ne? Ist ja auch drauf auf dem Kanye-Album. Und jetzt ist so ein bisschen fraglich und ich habe keine so richtig sinnvolle Quelle gefunden, die das nochmal aufgedröselt hätte. Nee. War das jetzt ein Kanye-Track, den sie Twister zur Verfügung gestellt haben? Wobei man sagen muss, dass das Twister-Album 2004 deutlich vor dem Kanye-Album rauskam. Oder andersrum. Ich würde behaupten, tatsächlich, und ich meine, irgendwo so ähnlich hätte ich es auch gelesen, dass es ja so war, dass Dame Dash, also ich hatte es ja vorhin angedeutet, Twister unbedingt zu Rockefeller locken wollte. Und Kanye stand ja bei Rockefeller unter Vertrag sozusagen als Label-Produzent, ne? Also eher so ein bisschen so Beatsklave, wenn man sich die Kanye-Doku anschaut am Anfang, ne? So, mach hier mal ein paar Beats, wir nehmen dich jetzt unter Vertrag. Wie auch immer, auf jeden Fall, er hat es produziert, hat er ziemlich lange an seinem Album gearbeitet, also Kanye jetzt. Und ich kann mir irgendwie vorstellen, dass aufgrund dieser Connections, die dann gesagt haben, komm, gib das mal rüber, du kannst es dann auch noch auf dein eigenes Album hauen. Wir versuchen ihm jetzt hier mal so ein bisschen Goodies hinzuwerfen. Vielleicht ist er uns dann so dankbar und kommt dann zu unserem Label. Ist nie passiert. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es so war, weil ansonsten normalerweise, wir hatten es ja bei dem Dr. Dre Album auch, dass California Love nicht auf dem Tupac-Album erschienen ist, weil es auf dem Dr. Dre-Album erschienen sollte, dann ist es da nicht erschienen und dann wurde es nie auf irgendein Album gepackt. Hier ist es genau das Gegenteil, da wird es einfach auf mehreren Alben recycelt.
Ja.
Das ist schon ein bisschen komisch.
Ja, ich glaube, das hat auch ganz viel damit zu tun, also Recycling von Hip-Hop-Tracks oder Lines gibt es ja relativ oft. Ja, oder halt, also Bushido recycelt seine Lines seit über 20 Jahren. vielleicht ein extremes Beispiel, aber es hat oft, glaube ich, was damit zu tun. Das ist jetzt was anderes. Es gibt natürlich Signature-Lines, das ist was anderes, als jetzt ein Track irgendwie dann zu recyceln. Das gibt's aber, glaube ich, relativ oft, wenn einfach vielleicht nicht so die Zeit noch ist, an dem Album zu arbeiten. Ne? Oder dann werden noch Tracks reingeschmissen und wir haben das ja schon mal so ein bisschen anklingen lassen, du hast es ja anklingen lassen, das Album soll ja schon eine sehr breite Masse ansprechen, einfach. Ne? Also zu der Zeit, da sind sehr viele Elemente drin. Und ich habe das Gefühl, einfach Ludacris Song dabei zu haben, ist einfach gut. Das passt.
Ja.
Weißt du? Ne? Das ist halt eben auch, Usher war da auch mit Ludacris, oder? Yeah, war doch auch mit dem, meine ich.
Weiß ich gar nicht mehr, aber ja.
Bin mir relativ sicher. Also auf jeden Fall hast du halt immer du hast halt diese Leute, ne, die du halt irgendwie brauchst, damit das Ganze irgendwie zieht. Ne? Ja. Und das habe ich da so das Gefühl.
Ja, total. Ja,
aber super interessant. Ich finde es übrigens ganz geil, dass wir uns bei diesem Album auch ein bisschen auf unsere, da du einfach nicht so viel recherchieren kannst, muss man auch mal selber so ein bisschen überlegen und auch mal ein bisschen rätseln. Das finde ich ganz cool, dass das nicht komplett so aufgearbeitet ist wie irgendwie wie 2001. Da kann man ja gar nicht mehr rätseln über irgendwas. Da steht alles haarklein von es dokumentiert.
Da steht alles da. Normalerweise würde ich auch immer sagen, keine Angst vor Verschwörungstheorien. Wir hauen hier einfach mal was raus. Aber ich muss sagen, in letzter Zeit, ich habe doch Angst vor Verschwörungstheorien. Deswegen lassen wir das lieber.
Auf jeden Fall. Ja, komm, gehen wir weiter, ne, wo wir schon mal dabei sind. Ist ja auch ganz schön, wo wir hier nicht so viel Background-Story zu ihm haben, wie zu uns, zu anderen Künstlern. Haben wir hier mehr Zeit, über die Musik als solche zu sprechen. Das finde ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Macht mir heute sehr viel Spaß.
Das ist cool,
Genau, den ich gerade schon angeteasert habe, aus Versehen Snoopin, wieder ein Track nur von Twister und der ist Hardcore-seicht. Also das ist auch wieder so einer, okay.
Ich finde ihn jetzt nicht furchtbar schlecht, aber ich finde ihn auch nicht gut. Also es ist irgendwie so, der ist halt da.
Genau.
Und ja, das war es dann auch schon.
Aber ich meine halt seicht, so man überhört den halt echt vor allem gerade in der Konstellation, wie dieses Album aufgebaut und strukturiert ist, mit der Art von Songs, die drumherum sind, geht der sehr unter, finde ich.
Total. Und er hat übrigens doch ein Feature, das ist das Witzige, nämlich Danny Boy, den ich erstens nicht kenne und zweitens mir das Feature gar nicht richtig aufgefallen ist, also irgendwie.
Okay, doch, okay, krass, das wusste ich gar nicht. Naja, gut. gehen wir vielleicht weiter dann direkt und dann Like a 24 und dann natürlich featuring T.I. und Liffy Stokes.
Jetzt wird's richtig schlecht aus meiner Sicht.
Ja, ich finde den jetzt, also ist nicht meine Musik, aber auch passt aber wieder dahin, dass du irgendwie alles ansprechen musst. Auf einmal ist Club Sound. Das ist komplett Club Sound. Also da bist du wieder nah dran bei Usher, finde ich.
Total, und vor allem Like a 24 ist ja eigentlich auch wieder eine Booty-Hymne. Also es geht auch eigentlich hauptsächlich um Ärsche und um das ein bisschen zu verpacken, damit es halt nicht wieder so klingt wie Badadunk. Ja. Machst du halt irgendwie Like a 24, also es geht halt 24er Felgen, ja. Es geht halt um Autofelgen, vorgeblich, und dann geht es aber eigentlich um Ärsche. Und so muss ich sagen, so super kreativ ist es irgendwie nicht. Und da ist es genauso, das TI ist dasselbe Feature wie Ludacris, wenn man ehrlich ist. Dass, wenn du da erfolgreich sein wolltest, musstest du das irgendwie machen, damit du so ein bisschen den Südstaaten-Sound mit drin hast. Der Beat bei Like a 24 ist auch so ein bisschen wie der Beat bei Haya. Das ist dieses, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll, Anfang 2004er Snare-Gewitter-Geratter irgendwie, was auch so über dich herfällt. Und du denkst mir, wenn ein Beat einem was sagt, ne? Manchmal, da hast du ja direkt das Gefühl, dass so ein Beat erzählt eine Geschichte, aber welche Geschichte erzählt der Beat eigentlich? Also für mich nichts.
Nee, also ich muss auch sagen, also ich finde halt krass, wie sehr der Track in meinem Ohr zumindest dem damaligen Sound entspricht.
Ja, ja.
Also diesem R&B-Rap-Ding.
Ein bisschen crunk.
Ja, genau. Ist auch ein bisschen Südstaat. Staaten-Vibe ist da so ein bisschen mit drin, finde ich. Aber jetzt eine ganz wichtige Frage. Da bin ich mir nämlich ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Und da müssen wir jetzt auch gerade ein bisschen rätseln vielleicht. Du sagst ja gerade, zu der Zeit muss man TI dabei haben. Mhm. Wenn wir die These unterstützen wollen, dass dieses Album konstruiert wurde, einfach um erfolgreich zu sein mit allem, also wie so ein Rezept praktisch, alles, was du brauchst, um einen leckeren Kuchen zu backen, so ungefähr. Ja. Würde ich dir zustimmen. Allerdings in meiner Erinnerung oder für mein Empfinden ist so die TI-Mainstream-Zeit erst so 2-3 Jahre später. Oder vertue ich mich da?
Ehrlich gesagt, ich habe es so richtig im Gefühl, habe ich es auch gar nicht mehr. Deswegen wollte ich jetzt hier mal nachschauen. Ich check hier gerade mal Wikipedia und da fängt tatsächlich die frühen Jahre an bei 2000.
Ja.
Also sind wir, glaube ich, ganz gut dabei. Also sagen wir so, das Album, was so besonders irgendwie durchgegangen ist, war ja dann King von 2005 und dann T.I. vs. T.I.P. Das waren so die bekannteren Dinge. Vorher Urban Legend und okay. Aber sagen wir mal so, T.I. war zumindest auf dem aufsteigenden Ast.
Ja, und du musst auch ein bisschen Südstaaten-Sound mit reinbringen. Du brauchst ja alles. Ne? Also das ist ja jetzt kein Representer, wie es 2001 ist, wo ganz klar ist, worum es geht in dem ganzen Album, wo es nur eine Stadt gibt und eigentlich auch nur ein Viertel. Ne?
Absolut,
das ist jetzt hier ein bisschen globaler.
Wobei ich sehe gerade 2003, Trap Music war so sein Durchbruchsalbum. Ne?
Genau.
Also da ging es dann relativ steil. Und 2004, hier jetzt im selben Jahr, also wir sind noch bei TI, ne? Kam dann Urban Legend, das war wohl sein erfolgreichstes Album und da halt genauso diese Features drauf, über die wir gerade gesprochen haben. Trick Daddy, Nelly, Pharrell Williams, Lil Jon, Lil Kim, Lil Wayne. Ne? Also da weißt du dann auch, was Sache ist. Alle sind da.
Auf jeden Fall. Naja gut, auf jeden Fall auch da wieder, also auch ein Track, der irgendwie noch da ist, um noch mal mehr Leute abzuholen. Einfach die dann bisher die 12 Tracks noch nicht gefallen haben, so ungefähr. Und dann, also ich habe ja am Anfang noch so von Parts gesprochen und dann kam ein Bruch. Jetzt bricht es einfach gefühlt immer. Also nach jedem Track kommt was mit einer ganz anderen Stimmung, weil nach diesem Booty-Party-Club-Sound kommt einfach dann Hope. Und Hope ist einfach super deep, ist ein super guter Song, ist super produziert mit CeeLo zusammen. Mega geil wieder. CeeLo und Twista, finde ich, harmonieren krass gut.
Ja, es ist so, perfekt.
Es hat so ein bisschen so Vibes wie Ghetto Gospel oder Changes oder so. Also so diese emotionalen Tupac-Songs irgendwie fast schon, zumindest für mein Ohr. Und also Wir sind auf einer ganz anderen Ebene jetzt auf einmal.
Wir sind ja, völlig auf einer ganz anderen Ebene, ja. Aber es ist, ich muss sagen, Hope, ich mag den Song, ich finde ihn auch cool. Aber er ist auch wirklich ganz hart an der Grenze zum kompletten Kitsch. Also inhaltlich meine ich jetzt, ne?
Ja, weil, ich bin auch für sowas empfänglich.
Ja, ja, ich irgendwo auch, aber es ist wirklich ganz komisch, weil er hat dann irgendwie so eine Line, ich muss mal gucken, ich habe sie mir irgendwo aufgeschrieben, wo er dann irgend sowas rappt wie I hope that my super homie Christopher Reeves could walk again, ne?
Ja.
Und dann denke ich so, Moment mal, also ein paar Tracks vorher ging es noch darum, dass er einfach alle umlegt.
Ja.
Ja, Killers All zum Beispiel. Also einfach alle werden getötet. Dann geht es nur Ärsche rauf, runter. Und dann wird er so ganz deep und hofft, dass der super Homie Christopher Reeves, das ist ja schon an sich irgendwie total lächerlich, ich weiß nicht, ob die sich überhaupt kennen.
Der super-duper Bruder.
wieder laufen kann. Und ich denke so, was? Ist schon komisch.
Ja. Und okay, ich wollte mir das eigentlich für später aufheben, aber jetzt hast du gerade die Brücke so schön gebaut. Ich möchte hier gerne wieder von der Lebensrealität von Menschen sprechen, die wir nicht kennen.
Sehr gut, immer gut.
Ich glaube, dass eben, wenn wir jetzt einfach davon ausgehen, dass es ja irgendwie eine Zusammenstellung ist, dieses Album. Da, glaube ich, können wir jetzt schon ganz klar sagen, da müssen wir jetzt auch nicht auf die nächsten Songs noch warten. Das ist ganz klar so. Ne? Es ist einfach ein Album, was nicht von Track 1 bis Track 16 respektive Track 18 durchgeplant ist, im Sinne von ich erzähle eine Geschichte oder es gibt genau einen Sound, sondern es ist sehr durchmischt.
Ja.
Und ich finde halt bei diesen Sachen wieder, ich meine, das ist glaube ich das, wo wir beim Hip-Hop sehr oft drüber stolpern werden, ist dieser Kontrast zwischen Gewaltverherrlichung, einer Form von Sexismus, die auch echt nicht so geil ist, und dann eben dieser deepen Geschichten. Und die Party-Sachen klammere ich mal so ein bisschen aus, weil ich da nicht so einen Bezug zu habe. Mhm. Aber ich glaube, dieses auf der einen Seite Gangster und auf der anderen Seite dann irgendwie sehr in sich gekehrt und reflektierend über alles, passt, glaube ich, sehr wieder in, oder ich weiß natürlich nicht, wie Twisters Lebensrealität war zu dem Zeitpunkt, ne? Aber in die von, sage ich mal, afroamerikanischen Menschen in diversen Wohnblöcken, glaube ich, passt es schon ganz gut zusammen, weil da einfach ein gewisser Alltag irgendwie auch herrscht, den wir alle nicht kennen. Und trotzdem kommst du dann wieder in diese, in diese Phase der Ruhe, wo du dann einfach dann doch irgendwie merkst, dass einfach alles scheiße ist. Also das ist ja sozusagen das, was Tupac eigentlich auch ausmacht in seinen Alben eigentlich auch. Ne? So diese Kombination. Und ich glaube einfach, dass es für uns nur so seltsam ist, weil das für uns einfach nicht zusammenpasst. Ne? Also deswegen finde ich das gar nicht so unpassend.
Sagen wir es mal so, ich verstehe schon, dass ein Album hat natürlich irgendwie seine Ups und Downs. Ne? Also du versuchst zum Beispiel irgendwie, wie bei einer Geschichte, wo du halt einen Spannungsbogen irgendwie kreierst. Du brauchst zwischendrin immer wieder Phasen zum Durchschnaufen und dann geht's wieder rauf. Also dass zum Beispiel irgendwie ruhiger wird und dann kommen wieder ein paar Beats, die knallen richtig und dann geht's wieder so ein bisschen. Das verstehe ich schon. Ich verstehe auch, dass hier vielleicht Themenwechsel stattfinden. Nur diese Themenwechsel, die sind so abrupt. Also nach Like a 24, da fällst du ja, da hüpfst du ja fast auf deinem Stuhl, ja. Und dann geht's hier mit Hope weiter und es ist irgendwie ein Übergang. Hier zum Beispiel eine der wenigen Stellen, wo ich dann sagen würde, da würde vielleicht ein Skit gar nicht so schlecht tun. Also ich bin ja wirklich kein großer Fan von Skits und Interludes. Aber wenn dieses Album schon so eingeteilt ist in verschiedene Phasen, da wird es nochmal viel mehr Sinn machen als bei allen Alben, die wir bisher so besprochen haben, weil du was zu unterteilen hast.
Ja, du hast total recht. Also ich meine das jetzt auch nicht im Kontext des Albums, dass das passt. Das meine ich nicht so. Ich meine nur, dass auch so ein Track eben auch mit Gangster-Sound zusammenpasst, das meinte ich eher. In diesem Album ist es einfach, muss man ganz ehrlich sagen, ist es inhaltlich total, also es ist ein Auf und Ab und eine Umhergespringe, das ist ja unfassbar. Also
aber man hat auch das Gefühl, ich bin mir zum Beispiel hier gar nicht so sicher, also das ist jetzt auch einfach mal so ins Blaue rein behauptet, kann genau das Gegenteil sein, ja. aber dass Twister da irgendwie großartig mitzureden hatte, irgendwie wie das Ganze jetzt aufgeteilt wird. Also ich könnte mir eher vorstellen, da hocken halt, also so stelle ich mir Labelarbeit vor, wie sie immer kritisiert wird, gern von Künstlern. Da hocken dann irgendwie so zwei Anzugträger irgendwie irgendwo in New York in einem Büro und sagen dann, okay, also was haben wir denn hier? Und dann sortieren sie so die Hits so ein bisschen rum und dann wird so ein bisschen geschachert, komm, den legen wir mal auf die Eins, das ist ganz cool. Und oh, hier könnte man noch so mal ein bisschen Hope, ja, so ein bisschen Hoffnung jetzt, und dann schiebt man den dahin und dann kommt irgendwas bei rum, was der Künstler vielleicht anders gemacht hätte. Und ich glaube, auch hier hätte man durchaus anders verteilen können.
Ja, definitiv. Also ich glaube auch, dass ein Twister jetzt retrospektiv die Folge von Like 24 zu Hope nicht gut findet. Sag ich jetzt mal so. Ja. Aber zumindest passt dann mal wieder ein Track ein bisschen dazu. Also dann hier Sunshine mit Anthony Hamilton finde ich auch einen sehr nicen Track.
Ja.
Ne? Ist dann wieder so ein bisschen seicht, insofern, dass es halt auch wieder, also ich weiß auch nicht, was das ist, aber es liegt an der Albumstruktur. Wenn man es für sich hört, ist es einfach ein super angenehmer, ist ein Good Vibe-Song einfach, ne?
Total, ja.
Ja, finde ich auch. Also da haben wir noch eine Sparte abgedeckt, auf jeden Fall. Und dann, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinen Bock, danach noch über So Sexy Chapter 2 zu sprechen. Ich binde jetzt also das Album einfach so ab, wie es ursprünglich abgebunden war, mit dem Track 16. Art and Life mit ja, Memphis Bleek, Young Chris und Freeway. Auch, da wird es auch mal wieder irgendwie hart und so ein bisschen Posse-mäßig irgendwie. Ne? So, das hat dann wieder so eine, so eine Dynamik, die auf jeden Fall nicht zu den anderen Sachen passt, die davor kamen. Aber ich finde den Track eigentlich ganz gut, muss ich sagen.
Der ist auch tatsächlich ganz gut. Ich habe eigentlich jetzt nicht unbedingt was auszusetzen. Ich habe eher so ein bisschen Fragezeichen, was so drumherum schwirrt, weil ich mich ein bisschen gefragt habe, und da sind wir schon so vielleicht schon ein bisschen bei dem Thema Features und so generell. Also das ist ja jetzt so eine Art Posse-Cut. Nur es fällt natürlich auf, es ist eigentlich nicht seine Posse.
Ja, ja.
Das wären ja irgendwie eher so Leute wie diese Speednot-Mobsters und so. Also Memphis Bleek, Young Chris und Freeway ist ja so, wenn du so willst, so die zweite Garde oder die 1,5. Garde von Rockefeller. Ja,
schon es ist die halt, zweite.
Ist es schon die zweite, ne? Also es ist
ja, nicht schon die zweite.
Nicht Jay-Z und so weiter. Und irgendwie habe ich so ein bisschen den Eindruck, und da sind wir wieder beim Thema Verschwörungstheorien, also wir hatten ja vorhin Dame Dash mit den Locken, bla bla. Also irgendwie hat da scheinbar Dame Dash dann noch rausgeleitet, jetzt brauche ich aber auch noch ein paar Rockefeller-Leute, wie wär's, oder andersrum. Und dann haben sie den untergebracht. Und dieser Track, also da kann der Track gar nichts dazu zwingend, der lässt in mir immer das Fragezeichen auf, warum nicht Jay-Z? Also wir haben ja jetzt R. Kelly drauf, wir haben Ludacris drauf, wir haben T.I. drauf und so. Warum nicht Jay-Z an dieser Stelle? Warum wird er hier sozusagen so abgespeist? Also mir ist jetzt auch nicht bekannt, irgendwie, dass er die Mega-Connections irgendwie hätte zu einem von den dreien. Also da ist doch schon ein Plan irgendwo dahinter, aber ich weiß nicht, ob der so richtig aufgegangen ist.
Nee. Also das ist, glaube ich, generell muss man jetzt sagen, wir sind jetzt das Album richtig geil nerdy durchgegangen, Track für Track, finde ich sehr geil, dass wir heute Zeit dafür haben. Wir haben über alles, glaube ich, ganz gut gesprochen, was es angeht. Und ich finde jetzt eben genau, was wir ja schon, oder ja doch, was wir schon sehr regelmäßig haben anklingen lassen, ist, das ganze Album hat viele gute Tracks, aber es ist sehr zerstückelt. Ne? Es ist alles so ein bisschen unschlüssig und dann du wolltest ja auch nochmal gern über die Features reden. Ich finde, wir können uns auch gerne nochmal die Zeit, die Features in Ruhe nochmal durchzugehen. Und wir können das ja vielleicht so ein bisschen clustern. Erstmal, genau. Das erste Cluster hast du ja schon ganz gut rausgehauen, nämlich hier von wegen Rockefeller 1B, 2 Posse Cut irgendwie, das finde ich, kann man direkt mal so nehmen. Die sind ja wirklich nur deswegen da drauf. Ich verstehe sonst auch nicht, warum. Keine Ahnung.
Das wird es wahrscheinlich. Darf ich mal diese Clusterung vornehmen oder hast du da was Spezielles? Weil ich
du
das
kannst
nämlich,
es gerne trotzdem machen.
Ich habe es nämlich von oben nach unten in so eine Art Tiers eingeteilt und ich glaube, da wird auch ganz klar, was wir vorhin gemeint haben, mit durchgeplant, das Album. Und zwar, wir haben Tier One, der Star. Ja, und mit der Star meine ich jetzt natürlich ein bisschen retrospektiv betrachtet, aber damals, man muss wirklich sagen, es gab kaum ein Album, was mehr erwartet wurde als das Debütalbum von Kanye West, weil er sich einfach durch seine Beats schon so einen Namen gemacht hat und durch Auftreten in gewissen Shows und so weiter. Ne? Also ich stelle jetzt mal hier als Kanye West als den Star hin. Wir haben noch andere Stars, die habe ich aber zusammengefasst als die Sänger, Schrägstrich, was für die Ladies. Ja, und da ist natürlich R. Kelly, Jamie Foxx, CeeLo Green, Anthony Hamilton, Jessica, auch in absteigender Reihenfolge. was zeigt, okay, wenn du jetzt so aus A&R-Sicht sagst, du, okay, wir brauchen hier einen Star, okay, der hat uns auch produziert, geil, wir haben Kanye West, so. Also wir brauchen einige Sänger, wir müssen ihn irgendwie kontrastieren, dann kommen diese Namen, so. Dann sitzt irgendwer im Büro und sagt, der Süden, was ist eigentlich mit dem Süden? Das ist doch gerade eine große Nummer, habe ich gehört. Und dann schicken sie halt irgendwie los und sagen, holen wir mal Leute aus dem Süden. Und dann kommt einer, Ludacris, T.I., dann sind wir ja bei den Bonus-Tracks, den haben wir jetzt noch gar nicht erwähnt, auch wirklich absolut gruselig, Freak-A-Leak-Remix, hätte niemand gebraucht, deswegen vielleicht Bonus-Track, keine Ahnung, mit P.D. Pablo und Jermaine Dupri, also ja, nochmal so ein bisschen Süden, also P.D. Pablo quasi die schlechte Version, wenn du Lil Jon nicht kriegst.
Ja, stimmt.
Ja, also ich hab hier sogar Lil Jon aufgeschrieben, weil ich irgendwie der Meinung war, der war auf dem Album, war er aber gar nicht. Ja, okay. Dann P.D. Pablo, dann 8-Ball, auch so ein bisschen Süd-Underground. Da haben wir noch so ein bisschen dann die Heads im Boot. Und Jermaine Dupri, ja, der ist jetzt dann halt auch da irgendwie so ein bisschen Hit-Produzent gedöns und so. Dann hat irgendwer geschrien, ah, jetzt haben wir aber den Süden und ein paar Sänger. Was ist eigentlich mit dem Westen? Wo ist der Westen? Und dann ist halt irgendwer los und hat halt Too Short geholt. Nicht zu Too Shorts Wohlsein, kann ich mir vorstellen. Also ich weiß nicht, ob er so stolz auf diesen Track dann zurückblickt in seiner Diskografie. Und dann hat einer gesagt, also wenn wir den Westen repräsentieren, wir sind ja hier aus Chicago, da können wir jetzt kein Beef anfangen, da brauchen wir auch den Osten. Wen holen wir uns denn da? Dafür dann die Rockefeller-Jungs, obwohl die selber gar nicht unbedingt East Coast born sind, also hier Freeway, Memphis Bleak und Ludacris. Und dann sind irgendwie noch ein paar andere drauf gelandet, die einfach niemand kennt. So jemand wie High Beam, Danny Boy oder Liffy Stokes. Mhm. Okay, noch ein paar mehr Features. Und im Endeffekt ist es für mich so richtig durchkalkuliert. Der Osten ist da, der Westen ist da, der Süden ist da. Was für die Ladies, wir haben es da, wir haben ein paar Nobodies. Die könnten ja mal was werden, sind sie halt nicht. Ja, also eigentlich ist es wie so ein, es ist ein bisschen wie ein Producer-Album, so ein Static-Selector-Album. Nur, dass es kein Producer-Album ist und sich trotzdem ganz viele Namen ansammeln und der ist halt immer dabei.
Ja, ich würde dir gern widersprechen, aber kann ich nicht so richtig. Also das wirkt alles schon sehr, sehr zusammengewürfelt und irgendwie auch, wie du schon sagst, also auch nicht nur von den Leuten, sondern auch inhaltlich. Ne? Mhm. Du hast so wirklich alles irgendwie abgedeckt, was es braucht. Allerdings muss ich sagen, ich finde, dass das sehr, sehr großteilig verdammt gute Tracks sind.
Ja, auch.
Ja. Ja. Du hast ein Drittel, das kannst du irgendwie, das brauchst du nicht zwingen, das ist aber bei gar nicht so wenigen Alben so. Die Tiefen sind verdammt tief, das haben wir schon angesprochen. Also da sind wirklich so zwei, drei Tracks, die kannst du komplett in die Tonne kloppen. Mhm. Aber es sind einfach auch viele hammergeile Tracks dabei. Und ich finde einfach, dass Twister so ein überragend geiler Rapper ist. Ich wiederhole mich gerade, aber wirklich auf den Beats, die da gepickt wurden, ne, auf den einen Beats, wie du schon sagst, ist er total verloren und irgendwie kommt seine Qualität gar nicht zum Vorschein. Und auf den anderen ist es einfach super krass. Es passt super, obwohl es eigentlich gar nicht passen sollte. So, ne, weißt du, was ich meine? Es wirkt so ein bisschen strange fast schon, aber es passt einfach, finde ich, mega geil.
Ja, es passt mega geil und die Feature-Parts, die sind ja auch immer genau dafür geholt worden, das zu repräsentieren, was sie sonst auch tun. Ne? Also der TI-Track klingt ja auch so wie ein normaler TI-Track und der wurde jetzt nicht auf irgendwas anderes drauf gewürfelt. Und insofern ist es schon ein bisschen stringent, was ich doch ganz witzig finde, irgendwie zu den Inhalten. Das habe ich dann irgendwo gelesen. Twister hat es geschafft, einen Sequel zu einem Song zu schreiben, den niemand kennt. Weil es still feel so good. Es gab auch mal viel zu gut, aber das kennt halt keiner.
Das ist geil.
Und dann ein Sequel zu einem Song, den wirklich niemand braucht, hat er dann auch drauf mit So Sexy Chapter 2. Also irgendwie hat das so ein bisschen mit den Sequels. Und dass Sunshine eigentlich eine Stripclub-Hymne ist, ist mir auch richtig durchgerutscht beim Hören, muss ich ehrlich sagen. Und da merkt man wieder, wie gut man dann doch aufpasst bei Twister-Songs.
Auf jeden Fall. Okay, kommen wir zum letzten Part unserer heutigen Folge. Wir haben jetzt einfach heute mal ein bisschen anders gemacht, das habt ihr natürlich jetzt schon gemerkt. Wir sind jetzt nicht so einzeln auf Lyrics, Beats etc. eingegangen, einfach weil es heute einfach mal möglich war, wirklich das Ganze so ein bisschen Stück für Stück auseinanderzunehmen. Und wie ihr merkt, ist da ja auch viel zu diskutieren. Und bevor wir jetzt zu unserem jeweiligen Fazit kommen, was das Album angeht, fände ich es spannend, mal so ein paar What-Ifs in den Raum zu werfen. Ich schmeiß dir mal eins zu. Du hast es gerade gesagt, Twister wäre ein guter Feature-Part und wir sind ja auch beide, würde ich sagen, von seinen Skills absolut überzeugt. Auf der anderen Seite haben wir schon in einer Doppelfolge einen sehr guten Beat-Producer gehabt, der vielleicht nicht immer den richtigen Rapper ausgesucht hat auf seinem doch guten Album. Was würdest du dazu sagen, ein Track auf 2001 produziert von Dr. Dre mit Twister als Feature-Part?
Fände ich überragend gut. Es müsste natürlich so ein, du weißt ja jetzt, was ich meine, wenn ich den falschen Begriff sage, aber auch wieder so ein Halftime-Beat sein. Ja. Mein Gott, irgendwann fällt mir der Begriff noch ein. Aber die kann Dr. Dre ja tatsächlich auch ganz gut. Und da wirklich ein gut, also nicht so schlecht wie bei Drinks, sondern richtig gut wie ein echter Dr. Dre sozusagen. Twister drüber. Ich vermute mal, dass Dr. Dre dann ganz schnell irgendwie Nate Dogg ihm zur Seite gestellt hat, was auch hervorragend passen würde tatsächlich. Auch so von der Attitude, vom ganzen Auftreten her. Das würde mir schon sehr, sehr gut gefallen.
Ja, ich könnte mir sowas in die Richtung wie Forgot About Dre mega gut vorstellen. Ja. Weil Eminem da auch einen deutlich schnelleren Part hat als Dre. Mhm. Und finde ich mega fitty. Super schade. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil wenn man jetzt rein von diesen Double-Time-Skills ausgeht, ist der wirklich krass gut, der Typ. Und ich kann ihm einfach super zuhören.
Ja.
Anderes What-If. Du bist jetzt praktisch in der Situation, dass du für dieses Album, was natürlich jetzt genauso konzipiert ist, das kannst du nicht mehr ändern, aber Feature-Gäste auszusuchen. Hm. Wen würdest du behalten und wen würdest du austauschen? Du musst jetzt nicht auf die ganz Kleinen eingehen, nur mal so grob.
Ja. Also, ich würde natürlich als erstes R. Kelly rausschmeißen, das ist ganz klar.
Ja.
Wobei, wenn ich jetzt Geld verdienen will, würde ich R. Kelly natürlich drin lassen. Also, ich spreche jetzt hier rein aus dem Herzen sozusagen. Ne?
Ja, du schmeißt halt auch das ganze Lied direkt raus.
Ja, alles.
Das ist schon okay.
Alles, ja. Und wenn er mal im Studio war, dann würde ich auch noch den Teppich rausreißen, weil das geht so nicht. Also, aber wie auch immer. ich würde auf jeden Fall Jay-Z reinpacken, weil ich finde, Jay-Z und Twister sind auch so ein natürlicher Fit irgendwie, weil Jay-Z kann auch sehr langsam und ausdrucksstark rappen und da passt Twister natürlich ziemlich gut dazu. Ansonsten, wenn ich so überlege, ich könnte mir Twister tatsächlich auch so gut in so einer Art West Coast Setting irgendwie mit Ice Cube zusammen vorstellen.
Hm.
Dieser Mobster-Shit so ein bisschen auf eine andere Ebene gehoben. Ich hätte eigentlich tatsächlich ganz gerne auf dem Album Common gesehen. Und zwar nicht, weil Common jetzt so furios gut zu Twister passt, wobei es passt schon irgendwie, sondern weil Common eben auch so ein Chicago-Native ist, irgendwie so der Name, der einem zuerst einfällt, wenn man an Chicago-Rap denkt. Und der fehlt mir da einfach so ein bisschen grundsätzlich. Und ansonsten, ich überlege gerade, ob mir noch irgendjemand einfällt, der so vollkommen offensichtlich ist. Klar, also Eminem und Twister wäre natürlich auch irgendwo spannend. Vielleicht, wenn,
oh, das wäre aber krank.
Wenn Eminem auch wirklich so richtig schnelle Parts rauspackt und Twister auch und die einfach so beide komplett über den Beat rollen.
Boah, mir fällt gerade was ein, ich muss es kurz reinhauen.
Ja.
Hier, wie heißt nochmal das Lied von Eminem, 50 Cent und ich weiß nicht, wer da noch bei ist. Das ist auch mit Musikvideo, da sind die irgendwie in so einem, im Knast irgendwie. Und Eminem ist da mit so einer Maske vorm Gesicht, hier so Hannibal Lecter-mäßig. Da mir fällt gerade der Track nicht ein. Reiche ich aber nach an die Hörer und Hörerinnen. Mega geiler Track. Da hätte ein Twister auch krass reingepasst. Also in dieses super aggressive, schnelle Setting mit harten Beats und dann mit Eminem zusammen. So die Kombo könnte echt hart werden. Aber auch so ein bisschen Brainfuck, um ehrlich zu sein.
Brainfuck, genau. Und wo wir beim Thema Brainfuck sind, einer fällt mir noch ein, den ich damals gern gesehen hätte. DMX.
Ja.
Das DMX und Twister auch kompletter Brainfuck. Und das Ganze, um mich dann so richtig vom Stuhl zu blasen, wirklich auf eine Chas Blaze Beat.
Okay. Also hier volle Attacke.
Abriss.
Ja. Also ich habe noch einen, wenn man schon einen Club-Sound macht damals, dann hätte ich ihn dann doch gerne wirklich mit Usher gehabt. Das hätte glaube ich, auch witzig gewesen von den, also weil die Differenzen so krass sind zwischen den beiden.
Das stimmt.
Das wäre dann so ein bisschen wie zwei verschiedene Dancefloors. Irgendwie so ein für die Ladies und ein für die Geisteskranken, die irgendwie auf Strobo abzappeln wollen. So.
Ja, das wäre hart gewesen. Das wäre auf jeden Fall rauf und runter gelaufen irgendwo. Egal, einfach wie der Beat ist.
Aber sind wir jetzt ganz ehrlich, so richtig gut waren die Features nicht zwingend gepickt. Also einige waren halt sehr passend, gerade die Gesangspartner fand ich immer gut. Mhm. Ich fand das Ganze jetzt so, es hätte ein TI nicht gebraucht, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, Ludacris, okay. Ne, und dann die ganzen Dudes da, die am Ende noch dabei waren, finde ich ein bisschen seltsam. Also finde ich fürs Album auch ein bisschen schade tatsächlich, weil das Album eigentlich an sich einfach rein tracktechnisch wirklich gut ist im Allgemeinen. Ne?
Also ich verstehe die Sänger, ich bin bei Kani voll dabei, bei Ludacris meinetwegen auch, wenn mir der Track nicht gefällt, und bei allen anderen muss ich so ein bisschen mich am Kopf kratzen.
Ja.
Ja, das ist tatsächlich so. Aber gut, so ist es halt, wenn so ein Album dann vielleicht dann mal von anderer Hand konzeptioniert wird. Und man muss auch eins sagen, das ist natürlich jetzt ein bisschen unfair. Also wir haben jetzt in Episode 1 über Dr. Dre gesprochen, ein Producer-Album. Ja. Wir haben in Episode 2 über, oder also wir haben es ja anders aufgeteilt, also in der nächsten Episode dann über A Tribe Called Quest gesprochen. Und da kann man jetzt auch ein Take für aufmachen, dass das auch ein Producer-Album ist. Denn wenn du Q-Tip in den eigenen Reihen hast, der ist einfach ein unfassbar genialer Producer, also der Sound kommt ja von intern. Und hier haben wir jetzt einen Dude, der, so unterstelle ich ihm jetzt einfach mal, von Producen keine Ahnung hat und deswegen natürlich darauf angewiesen ist, und so geht es ja vielen Rappern, das ist gar nicht negativ, ja, also du hast es mal gesagt, man muss nicht alles können, das reicht auch, wenn du in einer Sache gut bist, und es ist halt nicht jeder so ein Allround-Genie meinetwegen wie Q-Tip. Aber dann wird es halt umso schwerer, oft den richtigen Klangteppich für das zu finden, was du bringst. Oder eben andersrum. Ne? Also es gibt ja auch Producer-Alben, die haben dann irgendwelche Rapper drauf, wo du denkst, was ist das denn? Das passt überhaupt nicht. Und hier finde ich jetzt halt mal so ein Fall, wo es teilweise richtig gut aufgegangen ist, teilweise sogar so gut aufgegangen ist, dass es den Künstler, also Twister hier, in völlig neue Sphären katapultiert hat. Und teilweise auch halt nicht funktioniert hat. Vielleicht ist es auch normal, vielleicht verlangen wir so ein bisschen zu viel, weil ich meine, wir kritteln jetzt hier irgendwie rum, hocken da so vor unserem Rechner und sagen, na, eigentlich hätten es nur perfekte Songs sein müssen. Ist natürlich schwierig und es ist ja trotzdem ein geiles Album geworden irgendwo. Aber ja, es ist halt, wie nennt man es, fluide.
Ja, also vielleicht aus meiner Warte, wir haben natürlich eine Sache, die wir hier natürlich machen in unseren What-Ifs, die natürlich krass unrealistisch sind, ist, wir wünschen uns ja einfach immer die allerperfektesten Features. Das passiert natürlich nicht.
Ja.
Ne? Also, das ist dann auch einfach ein bisschen, also die What-Ifs doch einfach ein bisschen Quatsch und ein bisschen Wunschdenken. Vor allen Dingen, gerade diese Sachen, die man sich wünscht, die klappen auch oft dann nicht, wenn sie umgesetzt werden, weil sie das dann einfach gar nicht so harmonisch hinkriegen. Das ist jetzt einfach nur, das ist ja so ein bisschen Rumgespinne. Ich muss ganz ehrlich sagen, und damit mache ich mich jetzt bei dir vielleicht ein bisschen unbeliebt, für mich ist das Album komplett konträr zu Midnight Marauders. Midnight Marauders ist für mich ein komplett durchstrukturiertes, klares Album mit einem klaren Sound, das einfach super stimmig ist. Und hier haben wir ein Album, was eben so ziemlich zerstückelt ist und wo es eben sehr krasse Höhen, aber eben auch massiv krasse Tiefen gibt.
Ja.
Und ich sage trotzdem, ich liebe dieses Album und ich höre es deutlich lieber als A Tribe Called Quest, weil ich einfach die Sachen, die ich kacke finde, wegskippe. Und dann habe ich bei den Sachen, die ich mag, die holen mich so ab. Und wenn man jetzt mal wirklich, ich meine, man muss immer so ein bisschen wenn, ne, aber sozusagen, aber so sag mal, die ersten 6 Tracks sind einfach hammerkrass, auch wenn der dritte ein bisschen läppisch ist, aber da kann man ihn so ein bisschen überhören. Und auch danach gibt es immer noch so ein paar Perlen, wo ich echt denke, so, yo. Ne, und das war wirklich heute, ich habe das Album heute super kritisch gehört, weil ich wirklich da auch, ich wollte einfach auch dahin, das zu kritisieren, was nicht gut ist, weil es eben auch einfach schade ist bei solchen Alben, wenn dann halt eben so ein Trash wie das mit R. Kelly da drin ist. Mhm. Aber ich finde es einfach, im Großen finde ich einfach, da merkt man glaube ich auch, dass ich mehr ein Rapper als ein Beat-Typ bin. Mhm. Ich finde einfach diesen Rapper geil und es ist, und wirklich auch die Beats sind teilweise echt nicht gut gepickt bei dem Album. Aber ein guter Rapper kann für mich halt auf einem schlechten Beat einen coolen Song machen, wohingegen ich Rapper, die ich nicht so gut finde, auf Dr. Dre Beats machen für mich den Song kaputt. Weißt du, also.
Ja.
Also,
ja.
Ich drücke es vielleicht falsch aus. Mir sind Beats super wichtig. Hm. Aber ich finde, ein guter Rapper kann auch auf einem schlechten Beat gut sein, wohingegen schlechte Rapper gute Beats ein bisschen kaputt machen. Und, oder nicht, oder das Potenzial nicht ausschöpfen.
Schwierig. Also ich würde vielleicht tendenziell eher andersrum gehen, aber das ist ja auch kein Problem. Aber es kommt immer, es ist eigentlich letztendlich ist es natürlich immer eine Einzelfallbetrachtung. Also in dem Fall reden wir sowieso nur von amerikanischem Hip-Hop, beziehungsweise nicht deutschsprachigen Hip-Hop. Das ist mal ganz wichtig zu erwähnen. Denn ein brunzdummer Text, ja, in deutschsprachigem Hip-Hop, der kann, das kann der Premium-Beat schlechthin sein. Da komme ich nicht mit klar, weil ich hinhören muss. Bei einem englischen Song kann ich weghören. Bei Twister ist es natürlich so, dass der Style einfach real geil ist. Für mich ist Twister, ehrlich gesagt, so ein bisschen das rapperische Äquivalent zu, und jetzt werden die Basketballfans unter uns aufhorchen, Russell Westbrook. Denn, oder sagen wir mal zu Russell Westbrook vor ein paar Jahren, muss man jetzt einfach der Ehrlichkeit halber sagen. Weil er ist ein richtiger Floor-Raiser. Das heißt, er kann dich, wenn du nicht so gut unterwegs bist, also im Fall von Russell Westbrook sein Team, im Fall von Twister vielleicht der Beat jetzt, oder die anderen Rapper irgendwie auf dem Beat, dann kann er das anheben. Ja? Aber er kann ein richtig geiles Album nicht perfekt machen. Oder beziehungsweise er kann nicht alleine dafür sorgen, genauso wenig wie ich der festen Überzeugung bin, dass Russell Westbrook es jemals konnte und jetzt schon gar nicht mehr kann, ein gutes Team irgendwie zum Titel zu hieven. Ne? Um jetzt aber wieder Schluss mit den schäbigen Analogien. Das ist hier halt bei ihm gleichzeitig ein Vorteil und gleichzeitig auch wieder irgendwie so ein Nachteil von seiner Technik.
Ja, ich bin auch bei dir. Er kann halt keine krassen Stories erzählen. Das klappt mit dem Style einfach nicht. Nee. Auf der anderen Seite, ich habe auch einen ähnlichen Vergleich witzigerweise wie du, weil ich wollte ja auch so fazitmäßig was finden. Für mich ist er so ein, also er ist halt nicht Batman, aber er ist Robin of Ecstasy. Also,
ja, ne? Das passt ganz gut.
Es ist so, also deswegen meine ich so, wenn du neben ihm so ein krasses, also einen krassen Alpha-Rapper hast, und da gibt's ja gar nicht so viele, die so richtig krass gut sind. Wie viele gibt's in den USA in den letzten 20, 30 Jahren? 30, 40 maximal, wahrscheinlich weniger.
Mhm. Ne? Also du meinst gut in Kombination mit kommerziell erfolgreich wahrscheinlich, ne?
Ja, also ja. Schon Leute, die, ja, aber auch dann die auch ein bisschen mehr als ein Album haben, weißt du, so, dass man da schon so, also dass man ja. Sample Size, von der man sprechen kann, da gibt's sogar weniger. Ne? Aber wenn ich kenne mich jetzt mit den aktuellen Leuten nicht so aus, aber wenn wir jetzt einfach mal in der Zeitschiene bleiben, um 2000 rum, ne, da hast du halt dann so Leute, wo das jetzt kein Alpha-Qualitäts-Rapper jetzt, aber Dr. Dre, ne, was wegen der Beats einfach, du hast einen Ice Cube, früher noch eigentlich, ne, du hast natürlich dann so Leute wie Eminem und 50 Cent und Schlag mich tot, Jay-Z und Kanye und so, es gibt natürlich eine ganze Menge, aber ich glaube, der könnte wirklich neben jedem von dem gut performen,
ja,
und es würde ein geiles Ergebnis bei rumkommen, und es ist eigentlich ein bisschen schade, dass so, dass seine Story dann mit dem Album schon so ein bisschen zu Ende erzählt war.
Das ist total, weil ganz ehrlich, wer kennt denn eigentlich, kannst du alle Alben aufzählen, die er danach gemacht hat, oder kannst du überhaupt irgendein Album aufzählen, das er danach gemacht hat?
Nein. Also das eine danach kenne ich, aber da weiß ich den Namen noch nicht mal von. Die anderen habe ich noch nie gehört.
Es ist spektakulär, weil das kam 2005, The Day After.
Genau, das kenne ich noch.
Genau, das kam mir auch noch irgendwie bekannt vor. Da hatte man nämlich dann so, man hatte Kamikaze gehört, hat sich gedacht, okay, da muss ich jetzt auch reinhören. So, dann Adrenaline Rush 2007.
Habe ich mal gehört, aber... Nicht
genau,
wirklich.
Da wird's dann schon eng. Das war mir jetzt auch noch so grob bekannt. So, dann Mobstability 2, A Nation Business mit den Speed Note Mobsters. Könnte man genauso bekannt wie das erste. Dann Category F5 von 2009, Never Heard in My Life. Dann The Perfect Storm 2010, Dark Horse 2014, Crook Country 2017, Summer 96 2019. Also mir war es nicht mal bekannt, dass er überhaupt noch großartig aktiv ist. Und das wiederum zeigt, wie krass so eine Karriere nach oben gehen kann, wenn sie auch eben entsprechend mit Geld und Möglichkeiten gepusht wird. Denn daran lag es ja mitunter auch. Und wie krass sie dann auch wieder nach unten gehen kann, wenn das Interesse irgendwie verloren wird. Weil so sehr er plötzlich in aller Munde war, indem er eben auf diesem und jenen Track dann plötzlich als Feature-Rapper aufgetaucht ist, gefühlt so auserzählt, wie du es jetzt gerade ausgedrückt hast, war dann auch seine Story nach meinetwegen zwei Alben. Und dann hat man einfach von Twister gar nichts mehr mitbekommen.
Ja, ist mega schade, aber umso geiler finde ich das Album irgendwie. Also ich bin voll froh, dass das auf Vinyl zu haben.
Ja.
Und ist einfach, ja, es ist halt so ein bisschen, ja, es ist ein One-Hit-Wonder, ist übertrieben, aber es geht so in die Richtung. Ne, es ist irgendwie, also ich glaube, wie gesagt, in der anderen Konstellation wäre da vielleicht mehr drin gewesen. Ich hätte von ihm gern so ein Collabo-Album mit irgendwem, weißt du, so ein bisschen wie ne, N-Words in Paris oder so, die Nummer da von Kanye, ja, ja. Jay-Z oder so.
Ja.
Oder hier in die deutsche Backo Kombo des Jahrhunderts, Kollega und Farid Bang irgendwie. Ja, aber die haben halt drei Alben zu zweit rausgebracht. Das meine ich, wenn er da wirklich eher so der zweite Part gewesen wäre von einem wirklich anderen guten Rapper, das wäre, glaube ich, ziemlich cool gewesen. Finde ich ein bisschen schade tatsächlich.
Das war echt, das ist ein sehr, sehr guter Punkt, ja. In so einer Kollabo hätte er ganz gut funktionieren können, oder meinetwegen in so einer, also es ist ja mal alles eine Supergroup, ja, wenn sich ein paar Rapper zusammenfinden, ist es immer gleich Supergroup, aber in so einer Art Supergroup, weiß ich, wie bei Slaughterhouse oder sowas, also jetzt nicht explizit da, aber sowas ähnliches, da hätte es tatsächlich gut reingepasst. Und nochmal ganz kurz auf deinen völlig unzulässigen Vergleich eigentlich vorhin mit Midnight Marauders, ich weiß ja gar nicht, natürlich deswegen, weil wir das in der Episode davor aufgenommen haben, aber der Spotify-Playlist-Hörer in mir findet in diesem Album mehr Anspielstationen, die er in diversen Playlists verteilen kann, als bei Midnight Marauders. Der Vinyl-LP-Fanatic in mir ist natürlich zu 300% bei Midnight Marauders, weil das für mich als LP auf Platte viel besser funktioniert. Aber hier, das ist wirklich, und ja nicht durch Zufall, wir haben es ja jetzt schon fünfmal angesprochen, ne? Diese Single-Produktion on purpose sozusagen, die funktioniert eben, und die funktioniert dann natürlich genau, wenn du es halt ins Playlist reinpacken würdest. Wer hätte es damals Spotify schon gegeben, hätte man gesagt, aha, siehst du mal, der Algorithmus funktioniert und beeinflusst die Produktionsweise. Genau das, was man jetzt sagt, ne? Dann wären vielleicht alle Songs nur noch 2 Minuten 30 lang und würden sofort mit Geballer einsteigen, weil das habe ich jetzt auch neulich gelernt bei Spotify, wenn du einen Song hast, der irgendwie 10 Sekunden so ein bisschen reindüdelt, wie die typischen alten Hip-Hop-Tracks, ne? Also erstmal so ein bisschen das Sample anspielen und dann fängt der Beat an, bist schon raus bei Spotify, weil so lange hält's niemand durch. Ja. Frage ich mich zwar manchmal, welche Leute hören Musik und so, aber gut, lassen wir es. Auf jeden Fall, dann hätte man es gesagt, aber das war eben schon vor Spotify, es war vor allem auch noch vor YouTube und es war trotzdem schon perfekt irgendwie da drauf abgestimmt. Also da war jemand sehr, also das muss man ihn schon lassen, da war jemand sehr zukunftsorientiert am Werk.
Ja, und sehr akribisch auch irgendwie da was zu basteln. Mhm. Aber gut, ganz ehrlich von mir nochmal, weil wir heute auch sehr kritisch waren, vielleicht auch vor allem zur letzten Folge, ganz, ganz, ganz großes Herz, ich zeige es in die Kamera, für Twister, für Kamikaze, ich liebe das Album im Großen und Ganzen. Wie gesagt, es ist eher so, ist wie so eine, wie eine Beziehung, so, wenn man so, wenn man, das ist eigentlich alles super, so, es gibt so die schwarzen Tage, die möchte man gerne skippen. So ein bisschen. Ich finde aber, im Endeffekt ist man dann einfach doch froh, dass man es hat, und ich genieße es sehr. Und ja, ich habe heute sehr viel Spaß gehabt, mit dir über dieses Album zu sprechen, weil ich glaube tatsächlich, dass es niemand in meinem Freundes- und Bekanntenkreis gibt, der mit mir über Twister reden könnte, weil, glaube ich, niemand weiß, wer das ist, um ehrlich zu sein.
Ich auch nicht. Also da stehe ich wirklich ganz alleine auf weiter Flur. Außer dir natürlich.
Ja, das war jetzt Kamikaze von Twister. Dann am Ende doch ein Album, über das wir mehr diskutieren mussten. Das haben wir ja schon angekündigt, aber dann doch einfach geil. Und ich bin auch ganz froh, dass ich dich da ein bisschen mitnehmen konnte. Denn ähnlich wie du mich einfach wieder total zurück auf ADCQ gebracht hast, dich jetzt auch ein bisschen da mit dem Twister-Album zumindest mal irgendwie anzufixen. Das hat, finde ich gut, dass das geklappt hat. Und danke dir auch nochmal. Wir haben ja unter der Woche auch noch ein bisschen geschrieben. Du hast mir noch ein paar andere Twister-Sachen noch geschickt, irgendwie noch ein paar coole Sachen. Also ist einfach auch cool, sich da mal mit so einem Rapper nochmal zu beschäftigen, den man jetzt nicht ständig hört und der auch vielleicht für seine Zeit jetzt nicht so prägend war, wie das vielleicht andere waren. Aber ja, mir hat es einfach jetzt riesig Spaß gemacht. Ich bin froh, dass wir das machen konnten. Und dann würde ich sagen, Sambo, dann erzähl doch unseren lieben Zuhörenden mal, was du dir überlegt hast für nächste Woche. Denn ihr könnt es euch denken, die Zeitreise mit Sambo geht natürlich einfach qua unseres Altersunterschieds doch wieder weiter zurück als bei mir.
Das schon, ich muss mal ganz kurz schmunzeln, weil du hast ja gerade so schön gegendert, die Zuhörenden. Und da war vor einiger Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt dieser komische AfD-Abgeordnete aus Berlin, der Gunnar Lindemann. Und er hat so einen Zeitungsartikel geteilt und hat er gesagt, jetzt reicht's, also jetzt werden schon die Verkehrsnachrichten gegendert und da stand halt was von Stauenden. Er dachte an die Stauende, aber es war halt das Stauende und er hat es nicht kapiert.
Ja, gut.
Es war,
Ja, das weiß ich. Heißt es, man muss scheinbar nicht sonderlich intelligent sein, um in der AfD zu sein. Was bei ihren Wünschen und Ideen für unsere Zukunft nicht sonderlich verwunderlich ist, aber ist trotzdem schön und ist aber wenn es immer unterstreicht, was es für ein Spacko ist, macht mich das ganz glücklich. Danke dafür auf
komplett jeden Fall. Sehr gerne. Und man muss sagen,
die staunenden Wichser. Staunenden.
Er schafft selbst da nochmal die Latte tiefer zu legen und das ist schon erstaunlich. Gut, wie auch immer, wir waren gerade beim Album und ich werde einen meiner absoluten Lieblingsalben, doch kann man so sagen, mitbringen, und zwar von Jurassic 5, Power in Numbers. Jetzt kann man sich fragen, wieso eigentlich Power in Numbers? Das ist ja gar nicht das Debütalbum. Meistens ist ja so, dass man irgendwie voll aufs Debütalbum abfährt. War bei mir klassischerweise so, ich bin halt mit Power in Numbers irgendwie bei den J5 eingestiegen. Also das war das, was mich damals auch gerade mit der Lead-Single, also gehen wir dann nächste Woche drauf ein, oder übernächste Woche besser gesagt, so richtig gecatcht hat. Und dann habe ich natürlich auch die älteren Sachen gehört. Aber das Album hat es in sich. Und da werde ich natürlich versuchen, dir das Ganze mal nahe zu bringen, weil ich glaube, du hattest mit J5 noch nicht so richtig viel Ansatzpunkte.
Genau, oder? J5 für mich irgendwie so eine Crew, die war immer mal mit dabei, also auch früher schon bei meinen Kumpels, so, wir haben das ja noch ganz klassisch, also nicht ganz klassisch, wäre ja auf Kassette aufgenommen, aber irgendwie, dass wir uns so gegenseitig unsere CDs irgendwie gebrannt haben und die dann mal mit zum Basketballplatz oder zum Skaten oder so genommen haben, und da war auch J5 mal dabei, aber ich bin jetzt tatsächlich da nicht so tief drin und freue mich mega, mich damit ein bisschen auseinanderzusetzen. Das soll ja hier in unserem Pod ja auch irgendwie für uns gegenseitig ja auch ein bisschen bereichernd sein, ne? Ich meine, wie gesagt, ich glaube, Twister wäre jetzt auch nicht der, den du dir jetzt ständig reinballerst irgendwie. Und dementsprechend bei mir jetzt fairerweise auch nicht. Aber das Album mag ich einfach super gerne. Aber ich sag mal, J5 tatsächlich dafür, dass sie doch viel gemacht haben und ja auch einfach eine ziemlich coole Crew so sind, bin ich da nicht so tief drin, obwohl das ja eigentlich tendenziell schon Musik ist, die mir gut gefällt. Also ich bin jetzt mal gespannt, ein ganzes Album so richtig auseinander zu pflücken, habe ich definitiv noch nicht gemacht.
Ja, freu dich schon drauf. Also es wird auf jeden Fall sehr, sehr cool. Und ich glaube auch, es wird dir gefallen. Abgesehen davon, in 2 Wochen sind wir dann wieder am Start. Bis dahin ist sozusagen Sendepause. Aber ihr wisst ja, wo ihr uns finden könnt auf sämtlichen Social-Media-Profilen. Instagram, Twitter, Facebook immer. @definitionpod, außer auf Instagram. Da ist es ja @thedefinitionpod. Blöderweise war der da nicht mehr frei oder wurde geblockt oder was weiß ich. Auf jeden Fall, da könnt ihr uns gerne schreiben oder eine E-Mail unter definitionpod@gmail.com. Sagt uns gerne mal, was ihr von dem Album haltet, ob wir eure Meinung zu dem Album getroffen haben. Das würde mich, muss ich ganz ehrlich sagen, das interessiert mich eigentlich jetzt gerade immer extrem, so nach dem Pod, wenn ich so festgestellt habe, so Marius, was deine Meinungen waren, was meine Meinungen waren, wie wir dann so drauf eingegangen sind, ob das unsere Hörer auch so wahrnehmen, weil die Wahrnehmungen sind ja immer wahnsinnig unterschiedlich, also jeder nimmt ja, ist wie so Schneeflocken, ne? Jede Schneeflocke ist einzigartig und so ist auch jede Wahrnehmung eines Hip-Hop-Albums wahrscheinlich einzigartig.
Oh, also Sebo beschließt die Folge jetzt hier mit dem Kalenderspruch des Tages.
Ja, ich dachte, das Album war nicht so deep, da habe ich gedacht, da muss ich jetzt noch was
hinterher schieben. Ja, finde ich vollkommen in Ordnung. Apropos Kalenderspruch, ganz schön. Eine Empfehlung ist mal von mir, was Aktuelles angeht. Man glaubt es kaum, aber ich habe ein aktuelles Album gehört. Und ich fand's auch nicht schlecht tatsächlich. Das ist ja das überraschend. Ich höre ja gerne mal rein, aber bin dann unzufrieden. Das neue Prinz Pi-Album. Und tatsächlich ein Künstler, den ich bis 2010 sehr, sehr gerne gehört habe, dann die letzten 8 Jahre eigentlich gar nicht mehr gern gehört habe, hat echt ein nettes Album rausgebracht, ADHS. Und in seinem ersten Track, glaube ich, kommt nämlich auch vor, ich mache Kalendersprüche, aber fällt euch was Besseres ein, so nach dem Motto. Tut mir leid, ich bin auch nicht so ganz sattelfest, ich habe es erst einmal gehört, aber lohnt sich definitiv für die, die ihn auch schon gerne früher gehört haben und die natürlich, er ist nach wie vor alles ein bisschen nachdenklicher, alles ein bisschen deeper. Aber deutlich angenehmer finde ich als so die letzten, die waren mir so ein bisschen zu sehr in dieser, emotionalen Bubble irgendwie drin und haben nicht mehr so ganz das getroffen, was ich irgendwie gut fand. Es geht jetzt wieder so ein bisschen mehr auch um seine eigene Jugend, nicht immer nur, also obwohl ich ja selber Vater geworden bin, finde ich immer so dieses, ich bin jetzt irgendwie 30, ich bin jetzt 40 und das erlebe ich so, finde ich gar nicht so aufregend. Und das ist, wie gesagt, hat mein Bruder mir empfohlen, ich habe mich da erst ein bisschen gegen gesträubt, habe mir das dann aber mal beim Spazierengehen bzw. beim Joggen mal reingetan und ist echt gut. Also ich werde es noch ein paar Mal hören, Samo, vielleicht auch an dich, wenn du Bock hast. Sehr gerne. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns, beziehungsweise wir sehen uns demnächst. Wir alle hören uns dann in 14 Tagen. Samu, gibt es von dir noch was, was du noch dringend loswerden musst?
Nö, nicht wirklich. Also ich hatte ja vorhin von meinem Playlist erzählt und in dieser tiefen deutsche Hip-Hop-Playlist, da ist dieses Album auch enthalten. Also ich werde noch irgendwann dazu kommen, auf jeden Fall. Nee, aber ansonsten gibt es eigentlich nichts mehr. Ich bin soweit zufrieden, muss ich sagen, mir geht's gut und bin dann auch soweit raus.
Perfekt. Mir war es auch heute wie immer ein inneres Blumenpflücken. Bis bald, ihr Lieben, reingehauen. Ciao, ciao.